Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir über Neues aus der Wissenschaft reden, mit Florian Freistetter
und mit Holger Klein.
Ich habe eine sehr schlechte Nachricht für dich.
Oh, bitte, ja.
Es gibt einen Krater, der gar kein Krater ist.
Ach, ja. Der
älteste Einschlagskrater der Welt ist kein Einschlagskrater.
Welcher ist das?
Der heißt, jetzt geht meine Firewall, macht hier ganz viele komische Sachen, der heißt, wie heißt der denn? Ich habe ganz viele Fenster, die ich jetzt wegklicken muss. Das ist die 3 Milliarden alte Manitsoq-Struktur in Grönland.
Ach, von der habe ich noch nicht gehört. Ich habe auch immer den Vredefort-Krater für den ältesten gehalten.
Wen?
Vredefort in Südafrika.
Der sagt mir wiederum nichts.
Das enttäuscht mich, Holger. Ja. Weil wärst du ein Stammhörer meines Sternengeschichten-Podcasts, dann hättest du vor ein paar Wochen eine Folge über den gehört. Was heißt, dass du kein Stammhörer meines Podcasts bist?
Aber das kannst du nicht beurteilen. Ich vergesse ja sogar, was ich selber sage.
Ich verzeih's dir. Vredefort ist der größte Krater. Entschuldigung, nicht der älteste, der größte.
Ah, okay. War's. Nee, es gibt ein Ding, das heißt halt Manitsoq-Struktur, ist 150 Kilometer groß, 3 Milliarden Jahre alt und wurde bisher immer für einen Einschlagskrater gehalten, scheint aber kein Einschlagskrater zu sein.
Was ist es dann?
Da gucke ich gerade, Meteoriteneinschlag, keine Schockspuren. Sie wissen es nicht, aber es gibt keine Spuren für einen Einschlag.
Ach, einfach das ist so ein Loch.
Ist das so ein Loch?
Ab und zu ist ein Loch.
Genau.
Ja, der liegt ja schon lange genug rum, da kann sich aber ein bisschen löchrig werden, hat eine Motte dran gefressen.
Nee, was es ist, wissen wir nicht. Kann passieren.
Ja. Ich habe von dem wirklich noch nie was gehört. Ich kann auch nicht jeden Krater kennen, also so, auch wenn ich mich mit dem Thema auch wissenschaftlich beschäftigt habe, aber es gibt halt viel von den Dingern, selbst auf der Erde.
Ja. Ja, und die, das ist halt, weil wir brauchen die ja auch, weil die Meteoriten darin landen müssen. Das habe ich mal in so einem Wissenschaftsseminar gehört.
Ja, es ist dieser, ich weißt du, wie oft ich diesen Witz zugeschickt bekommen habe auf allen Kanälen, seit wir dieses Programm gemacht haben?
Weil du, Blödmann, mit diesem Witz angefangen hast.
Ja. Nee, wir haben ein Buch geschrieben, die Science macht das Programm gemacht dazu und jedes Mal kommt dann immer hier, hast du das schon gehört? Nee, hab ich noch nie einer gesagt.
Moment, Leute erzählen dir deinen eigenen Witz als neuen Witz.
So ungefähr, ja.
Das ist fies.
Das gleiche war bei 2012 damals, Maya-Weltuntergang, da gab es auch irgendwie eine so eine Karikatur mit irgendwie, wo ein Ureinwohner in Südamerika hämmert irgendwas, so Maya hämmert irgendwas in den Steinkreis und der andere sagt, ach, da werden die sich 2012 aber ordentlich wundern. Die habe ich, glaube ich, irgendwie dreistellig zugesandt bekommen im Laufe des Jahres.
Das ist doch irgendwo, wo war denn das? Es gibt einen Dialog zwischen Stephen King und irgendjemand anderem auf Twitter, wo Stephen King irgendwie schreibt, Corona ist nicht so wie in dem und dem Buch von Stephen King. Also ne, so in, ist, ja, hat nichts zu tun mit The Stand, sondern bla 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 bla. Und darauf antwortet einer, und woher willst du das wissen? Hast du das Buch überhaupt gelesen oder was?
Wahrscheinlich nicht, weil er hat es ja geschrieben, brauchst du nicht lesen.
Das ist einmal Social Media in zwei Tweets durchgespielt, ist schon nicht schlecht.
Ja, ich werde mich über den Manitsoq-Krater informieren, das klingt interessant. Ja,
das steht dann in den Shownotes, ansonsten kann ich dir auch buchstabieren, wie das...
Ja, nee, ich habe es gerade gefunden, es schreibt sich Manitsoq. Ich will ja immer schon, mein ganzes Leben lang wollte ich ja schon mal nach Grönland. Mhm. Ist halt irgendwie, man kommt da zu schwer hin, wenn man...
Nicht mehr lang.
Ja, naja, es ist halt immer noch weit weg, egal
wie das
Wetter ist. Also,
aber wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, ist es jedenfalls wesentlich leichter schiffbar dahin und so.
Ich habe tatsächlich mal in der Zeit, wie ich noch in Wien an meiner Doktorarbeit geschrieben habe und dann so keine wirklich konkrete Perspektive für die Zeit danach gehabt habe, also da habe ich noch meine Stelle in Jena und so weiter, die war noch nicht irgendwie in Sicht. Also ich habe gewusst, ich bin bald fertig mit dem Doktor und habe keine Ahnung, also meine Stelle in Wien läuft eben bald aus und was mache ich denn danach? Und habe mir also umgeguckt, was man so machen kann auf der Welt. Ich war ja noch jung und naiv und unbesorgt damals, wie man halt so ist, mit Mitte 20 und... Da habe ich gesagt, es gab so freiwillige soziale Dienste, die du irgendwie auf der Welt machen konntest, wo du halt für viel Arbeit für kein Geld und Essen machst und so weiter. Da konnte man irgendwie so Gemüse pflanzen in der Mongolei, war da irgendwie auf so einer Liste und so. Und ich habe auch mal geguckt, also ich dachte, vielleicht fahre ich nach Grönland und studiere da noch ein bisschen. Und habe geguckt, also es gab wirklich eine Uni Grönland, aber da konntest du, glaube ich, nur Grönlandistik und irgendwie Management studieren oder irgendwie sowas.
Grönlandistik und Grönlandmanagement.
Da habe ich gedacht, nee, lass ich es doch. Aber ja, es hat mir irgendwie, ich weiß nicht, was ist was mich so genau fasziniert da, aber irgendwie finde ich die finde Grönland faszinierend.
Ja, absolut. Also das ist alleine landschaftlich. Warst du schon mal so weit oben im Norden überhaupt?
Nee, das nördlichste, wo ich war, war glaube ich irgendwie so, ich überlege gerade, ich war mal in so Mittelnorwegen.
Na, immerhin.
Und ich war im Norden von, ich war in Schottland, so Loch Ness, die gehöre auch nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht, was da nördlicher ist von dem Ganzen, aber mal gucken auf die Karte schauen, was da nördlicher ist. Weiß ich auch nicht. Aber also, Manitzok ist schon ordentlich nördlich. Also es ist das ist auf der Höhe von Island. Nee, also Norwegen sehe ich gerade, Mittelnorwegen war deutlich nördlicher als Schottland. Also das, also war, ja, weiter war ich noch nicht.
Ich war ja mal in Nordnorwegen mehrfach sogar und fand das halt auch total faszinierend, obwohl da ja eigentlich nichts ist. Das ist so. Aber es ist halt so ganz anders als alles, was wir so kennen, weil Richtung Süden haben wir uns alle schon mal orientiert, da wird das Licht dann wärmer, ne, und so, also die Natur, es riecht anders und so. Und je weiter nach Norden du kommst, desto eigentlich abweisender wird die Umgebung. Und das finde ich jetzt gerade wieder anziehend.
Und das ist auch ein Reiz. Also ja, wenn eben. Da irgendwie, ich hab keine Ahnung, wo ich da damals war, irgendwie so Trondheim, die Ecke ungefähr auf der Höhe. Aber selbst da, ich meine, auch da ist nicht mehr viel los. Also da hast du mal irgendwie ab und zu mal so ein Dorf, aber da ist auch hauptsächlich so Wald und Gletscher und Dings. Also da der Norden, ich bin jetzt nicht so, gehöre jetzt nicht zu den wirklich diesen Verfechtern, die nur nach Norwegen auf Urlaub fahren und nur nach Norden und alles irgendwie was südlicher als irgendwie Dänemark ist, schon irgendwie als unzumutbar empfinden. Also solche Leute gibt es ja auch, die da den Norden so zelebrieren. Ich habe den Süden auch sehr gern, aber ich sag, Grönland fasziniert mich, da will ich mal hin.
Also wenn man wieder, ich würde halt gerne mal auf die Azoren. Ich weiß nicht, warum.
Da war ich auch noch nie.
Ja, aber das ist, ich auch nicht. Aber da ist es so, ich weiß nicht, ob das in meiner Kindheit irgendwie verborgen liegt, weil das Azorenhoch oder so. Ich habe keine Ahnung.
Da steht so ein großer Apparat, wo dann immer so ein Azorenhoch rauskommt, alle paar Wochen. Genau. Dann drückt wieder einer auf den Knopf und dann genau. So ein großer Knopf und dann zahlst du 10 Euro, darfst du drücken und dann kommt ein Azorenhoch raus. Könnten sie doch machen, zumindest als Gag, das wird doch mal schöner.
Ja, statt also, wie so eine Münzprägemaschine an so Sehenswürdigkeiten, ne?
Ja, wir müssen das, wie gesagt. Also, wenn jetzt jemand zuhört vom Azoren-Tourismusverband, Holger fährt gerne hin und weiht die Azoren-Hochmaschine ein. Und falls wer zuhört, irgendwie von Grönland oder irgendwie so Klimaforschung, die ja da immer so hinfahren und Promis, also ich bin ja kein Promi, aber zumindest, ich kann Geschichten erzählen, ja. Also, wenn ihr mich zum Geschichten erzählen nach Grönland schaffen wollt, dann schafft mich hin und ich erzähle dann Geschichten darüber.
Das ist super. Ich kann ganz gut Interviews, also, falls ihr wollt, dass ich euch mit dem Azoren-Hoch
dann
das
mit eine oder andere Interview mache.
Clever. Wir sind so verdammt clever.
Ja, ich weiß nicht.
Ja, apropos Interview. Ich bin heute sehr schlecht vorbereitet, was im Wesentlichen daran liegt, dass ich viel zu lange telefoniert habe, obwohl statt mich auf diese Sendung vorzubereiten. Telefoniert habe ich mit meinem alten neuen Auftraggeber, der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Der Resonator-Podcast geht weiter.
Das ist sehr
schön. Ich habe ja 7 Jahre lang für die Helmholtz-Gemeinschaft einen Podcast gemacht. Einmal im Monat gab es eine Folge, wo ich dann mit so Helmholtz-Forscherinnen und Forschern geredet habe. Am meisten runtergeladene aller Zeiten übrigens die Folge über Quantenphysik. Wahrscheinlich, weil man dabei zuhören kann, wie ich nichts verstehe. Das ist wirklich sehr schön. Das ist dann ausgefallen für ein Jahr aus Gründen, die werden wir auch noch erörtern in einer Sonderfolge. Und jetzt haben sie aber neu ausgeschrieben und ich habe mein Angebot eingereicht, also gepitcht, wie man heute auf Neudeutsch sagt. Und bin genommen worden. Das heißt, ab demnächst, müssen wir gucken, weiß ich nicht, wir fangen jetzt an irgendwie, wird es dann wieder einen Resonator-Podcast geben.
Ja. Weil, falls du zufällig so eine Meta-Folge machen solltest und dort mit Leuten über Wissenschaftskommunikation redest, dann habe ich gleich eine Frage, die du stellen kannst. Ja. Denn der Messenger-Dienst Telegram, ja, wie es so schön im Nachrichtendeutsch heißt, der Messenger-Dienst Telegram ist ja sehr in Verruf geraten. Ich weiß nicht, ob er schon mal aus Verruf geraten ist, aber er ist auf jeden Fall sehr öffentlich in Verruf geraten, weil sich ja da die ganzen Verschwörungstheoretiker und Rechten und alle irgendwie organisieren. Was mich persönlich sehr überrascht hat, weil ich den, glaube ich, seit 2017 halt so privat verwende und wir da auch so arbeitsmäßig uns organisieren. Das heißt, der ist bei mir eigentlich sehr oft offen und wir machen da sehr viel. Und ich habe vor kurzem im Gespräch zu was ganz anderem mit anderen Leuten, das ist jetzt nicht relevant, erfahren, dass Helmholtz einen Telegram-Kanal betreibt. Ja. Aha. Und mir war bis dahin gar nichts noch so, also bis diese Verschwörungsgeschichten aufgetaucht sind und bis zu diesem Helmholtz-Kanal gar nicht so bewusst, dass man eben Telegram nicht nur so wie als Messenger für Privatnachrichten zwischen Leuten oder Gruppen verwenden kann, sondern wirklich eben auch als Instrument zur Wissenschaftskommunikation. Dass du da wirklich quasi so
zur Nachrichtenverbreitung an große Gruppen, meinst du?
Genau, das war mir nicht so bewusst. Ich meine, es ist klar, wenn du dir überlegst, wie Telegram funktioniert, aber es war mir nicht klar. Und dann habe ich jetzt irgendwie, ich habe jetzt tatsächlich der Einzige, ich habe nur da bei Telegram nur Kontakte eben, die ich privat oder zur Arbeit eben benutze. Mhm. Aber den Helmholtz-Kanal habe ich tatsächlich abonniert. Er ist jetzt, ich bin mir nicht sicher, also ich glaube, das kann sein, dass es ein Testbetrieb ist. Also da sind 220 Subscriber, steht hier. Und im Wesentlichen kommt da alle 7 Tage kommt so ein Link zur Helmholtz-Seite.
Also das hört sich an, als wäre das irgendwie ein Bot, der den Kanal frei hält, ne?
Ja. So ungefähr, ja. Also es ist halt irgendwie, ich habe jetzt gerade geguckt, irgendwie 19. März ist der letzte Eintrag hier. Da ist halt hier irgendwie Helmholtz Klimainitiative. Wir müssen so schnell wie möglich unsere Emissionen senken. Ein Artikel auf helmholzklima.de. Das ist einfach so ein Artikel verlinkt mit dem Teaser. Also da passiert jetzt nicht viel, aber vielleicht hören ja Leute zu, die bessere, aber die halt auf jeden Fall mehr Angebote kennen. Ich weiß auch gar nicht, dass, also gibt Suchmaschinen, wo ich suchen kann, was alles bei Telegram Sachen sind. Also mich würde das interessieren.
Das habe ich mich auch schon mal gefragt, weil da ja auch, es gibt da ja interessante und es gibt auch sehr, sehr abseitige Sachen. Ne? Also hier so Michael Wendler, Attila Hildmann, diese ganzen rechtsaußen Verschwörungsschnuller-Nazi.
Die muss ich jetzt gar nicht so sehr finden. Aber
ich finde es ganz lustig, da ab und zu mal drauf zu gucken. Und ich frage mich halt auch, wie findet man? Ja, genau.
Mich interessiert halt beruflich, weil mein Job ist, Wissenschaft zu kommunizieren. Und wenn das ein Kanal ist, der funktioniert, dann möchte ich gerne wissen, was da möglich ist und was da schon existiert an Sachen. Und wie gesagt, Helmholtz, also das ist im Wesentlichen, das ist halt, ja, das kann ich auf Twitter genauso machen, Links posten. Also da würde mich interessieren, ob es da andere Angebote gibt, die das innovativer nutzen oder sagen wir mal auf eine Art und Weise nutzen, die halt nur bei Telegram funktioniert. Also wenn da jemand zuhört, der Ahnung hat, bitte her mit Informationen, das interessiert mich.
Ja, ich kann ja auch die Telefonnummer von demjenigen geben, der mutmaßlich dafür verantwortlich ist für diesen Telegram-Kanal, dann könnt ihr euch direkt unterhalten.
Achso, ja, gerne.
Ich habe es mir mal aufgeschrieben, auch in die Shownotes, vielleicht vergesse ich es ja nicht, genau. Ja, hast du schon mal Intervallfasten gemacht eigentlich?
Nein, aber ich kenne Leute, die das, habe sehr engen Kontakt zu Leuten, die das machten.
Wie kommen die damit klar?
Gut.
Also Intervallfasten für alle, wahrscheinlich hat es jeder und jede schon gehört, weil das ja ein Riesending war die letzten Jahre. Intervallfasten ist nicht regelmäßig zu essen, also nicht regelmäßig im Körper Energie zuzuführen, sondern sowas zu machen wie 16 Stunden lang gar keine Energie zu führen und dann 8 Stunden in den verbliebenen 8 Stunden dem Körper Energie zuzuführen. Auch nicht übermäßig, sondern dann ganz normal zu essen. Also 8 Stunden schlafen, 8 Stunden nichts essen, 8 Stunden essen. Funktioniert ganz gut, mache ich auch gelegentlich, aber eher zufällig, weil ich nicht frühstücken kann. Es fällt mir sehr schwer zu frühstücken und dann ist es teilweise tatsächlich 16 Stunden her, dass ich das letzte Mal was gegessen habe. Was damit funktioniert, ist ein bisschen abspecken, aber was nicht funktioniert, und das ist eigentlich das Spannende, das hat die Wissenschaft festgestellt. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Wissenschaft das ist. Ah ja, die australische Wissenschaft hat das festgestellt. Die australische Wissenschaft hat festgestellt, dass Intervallfasten zwar ganz okay ist, aber genau gegen eine Sache nicht hilft, und das ist das sogenannte viszerale Fett.
Aha,
okay. Das ist das Fett im tiefen Bauchraum. Du hast halt, ne, so dein ganz normales Fett, das ist außen, also so zwischen Haut und Organen sozusagen. Und dann hast du aber auch nochmal eine Fettschicht innen drin, die zum Beispiel die Organe umgibt, wo, ne, weil deine Organe, die flattern ja nicht so locker in deinem Körper rum, sondern die sind in eine Struktur eingebunden und die besteht zum Teil aus Fett. Und je mehr von diesem viszeralen Fett du hast, also das tiefe Bauchfett, ich glaube, braunes Fett wird es auch genannt, da bin ich mir jetzt aber tatsächlich nicht sicher. Ach
ja, das kenne ich den Begriff, ja.
Je mehr du davon hast, desto ungesünder ist es, weil das Entzündungen befördert. So. Jetzt haben sie halt geguckt, wie geht denn eigentlich Intervallfasten, wie wirkt sich das denn auf dieses Bauchfett aus und stellen fest, gar nicht gut. Denn anscheinend kann der Stoffwechsel sich daran gewöhnen und tatsächlich, selbst wenn du abspeckst, dieser verminderten Nahrungsaufnahme widerstehen. Das heißt, der Körper scheint erstmal alles andere weg zu verbraten und zu verbrennen und abzubauen, bevor er dann irgendwie an dieses Bauchfett rangeht. Das kann sich sogar richtig an wiederholte Fastenzeiten anpassen, schreiben sie.
Hinterhältig.
Achtung,
ich muss mal
in Mäusen.
Ach, okay, gut. Ja, Mäuse kenne ich relativ wenig.
Das Problem ist natürlich, jetzt werden natürlich die Intervallfasten-Gurus werden natürlich sagen, na ja, das ist ja nur im Modell und im Tier und so. Was halt ist, darum machen wir das ja in Mäusen, die Maus ist dem Menschen sehr, sehr ähnlich in ihrer Physiologie. Der Stoffwechsel der Maus läuft aber wesentlich schneller, darum kann man viel besser gucken. Also man kann halt dem Stoffwechsel dabei zugucken, wie er was macht. Wo du beim Menschen halt Monate warten musst, macht die Maus halt in Wochen, wenn überhaupt.
Ja, ich muss mal gucken. Also irgendwie ein Kollege von mir, also Science-Masters-Kollege Helmut Jungwirt, Biologe, der meines Wissens hat ja auch schon geforscht zu dem Thema oder zumindest sich mit der Forschung beschäftigt, weil da geht es ja viel, also da hat es ja mit ich habe schon vergessen, wie die Dinge alle heißen, also da geht es darum, dass die Zellen sich dann quasi umbringen und irgendwie die Zelle gesäubert wird, also ja. Ich muss mal gucken, ich verlinke vielleicht was dazu, weil ich was finde, aber das ist, also im Vergleich zu anderen Abnehmmethoden steckt da schon sehr viel echte und seriöse Wissenschaft dahinter. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Quatsch von vielen ist, den man auch machen kann, sondern tatsächlich was, wo Wissenschaft sagt, dass das tendenziell sinnvoll ist, sowas zu machen. Also nicht, dass sich der Eindruck entsteht, das wäre jetzt hier so die neueste Brigitte-Diät, die da wieder hier irgendwo.
Das ist tatsächlich sinnvoll. Man merkt es auch, finde ich. Man merkt so eine, das ist natürlich auch eine subjektive Empirie, ne? Gibt es das überhaupt? man fühlt sich halt auch ein bisschen besser, wenn man gelegentlich mal Hunger hat.
Doch. Ich überlege gerade, ob ich das, wenn ich abnehme, dann mache ich halt Kalorien zählen, also damit ich halt irgendwie möglichst meinen Verbrauch nicht überschreite. Und da hast du natürlich, wenn du es dir nicht wieder machst, du hast halt auch immer wieder mal Hunger. Aber man denkt sich dann so, jetzt habe ich ein bisschen Hunger und dann denke ich, okay, es ist ja gut. Erstens mal sind wir in der glücklichen Lage, jetzt sagen zu können, es ist okay, dass ich Hunger habe, weil wir wissen, es gibt wieder Essen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich auf der Welt. Ja. Und aber es ist aber zu wissen, okay, jetzt habe ich Hunger und ich weiß, okay, dann werde ich Hunger haben, dann soll der Körper sich mit dem verköstigen, was er da in sich findet. Mhm. Und irgendwann gibt's ja wieder Essen. Also dieses Gefühl des Hunger haben, es ist so ein bisschen so, vielleicht irgendwie ein schiefer Vergleich, aber so ein bisschen so wie irgendwie der Schüttelfrost und das Fieber, nachdem du eine Impfung bekommen hast und du weißt, es funktioniert.
Genau. Ja, genau. Das macht echt sehr viel aus. Also ich habe das halt bei mir, es ist halt so phasenweise, also ich verliere immer total die Kontrolle. In der Phase bin ich jetzt gerade, dass ich einfach wieder extrem viel zugenommen habe. Aber dann in den Phasen, in denen ich das tatsächlich dann wieder unter Kontrolle kriege, mache ich ja Kalorienzählen, mache ich dann Sport und aber eben auch dieses Intervallfasten, weil zumal Sport bei mir auch zur Folge hat, dass ich keinen Hunger habe. Viele haben ja nach dem Sport erstmal Kohldampf. Ich nicht.
Total.
Ich nicht.
Während des Sports Hunger. Nee. Erst beim Marathon eine Pizza hinhalten, ich esse sie auf.
Ja, okay, Marathon, das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich so mein normales Fahrradpensum so zwischen 20 und 30 Kilometern gemacht habe, habe ich erstmal keinen Hunger. Also null. Das ist echt ganz seltsam.
Nee, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also irgendwie so, ich könnte ich mache sehr gerne sehr viel Sport und da muss ich dann immer extra aufpassen. Ich muss jetzt gerade nicht dramatisch abnehmen, ja, aber also in den Phasen, wo ich abgenommen habe, da musst du wirklich aufpassen, dass du dann irgendwie nach einer extremen Sporteinheit dich nicht so voll stopfst, weil ich irgendwie so einen extremen Hunger habe nach dem Sport.
Das ist immer sehr fies. Vor allen Dingen hast du dann auch das Problem, dass wenn du eine Phase hast, in der du wenig Sport machst, also wenig Energie verbrauchst, dass du dann auch zunimmst, weil du dein Essverhalten nicht,
auf jeden Fall. Es ist aber die Abnehmphasen oder die Kalorienzählphasen, die mache ich halt dann hauptsächlich dann, wenn ich durch Verletzungen, was jetzt zum Glück nicht so oft vorkommt, aber bin mal dieses halbe Jahr, Dreivierteljahr 2019 ausgefallen, wo ich kaum Sport machen konnte und da dauert es 2 Wochen, ich habe wieder 5 Kilo drauf.
Ja. Also das habe ich jetzt nach Corona hingekriegt. Ja.
Ja, machen wir was anderes. Machen wir das, was ich versprochen habe, jede Folge zu machen, nämlich das Aschbacher Update. Das
Aschbacher Update.
Genau, das ist wichtig. Ich lasse das nicht los. Ja, die österreichische Bundesministerin, die in einer, wie ihr nachhören könnt und hört das bitte nach, in einer absolut lächerlichen Arbeit, ihren Management irgendwie Diplom und dann nachher noch eine Dissertation nachgeschoben hat, die auf eine Art und Weise geschrieben waren, die das gesamte akademische System in Frage stellt, weil nicht nur es absurd ist, dass sowas überhaupt durchkommt, sondern dass sowas auch betreut wird und niemandem was auffällt. Also da ist sehr viel im Argen damit und da haben wir uns schon ausführlich drüber aufgeregt und das Ganze hat im Januar stattgefunden, ja, also am Abend des 7. Januar, also vormittags am 7. Januar ist es quasi aufgekommen, am Abend des 7. Januar ist sie dann schon zurückgetreten. Oder am nächsten Tag ist sie zurückgetreten. Das ist jedenfalls ziemlich schnell. Und seitdem ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ja, also die Frau ist nicht mehr.
Eine Frage hätte ich noch vorher.
Ja.
Hat man sie seitdem mal irgendwo gesehen oder ist sie auch abgetaucht? Weil das finde ich.
Darum gucke ich in einem Update. Ja, also man hat nichts von ihr gehört in der Öffentlichkeit. Also sie wird schon irgendwo sein. Sie wird doch vielleicht irgendwie einkaufen gehen oder was man so macht, spazieren gehen mit dem Hund, keine Ahnung. Aber sie ist in der Öffentlichkeit nicht in Erscheinung getreten und das ist ja gerade das. Also das ist eigentlich ein absolut, wenn wenn sonst nichts los wäre, ja, mit all den dramatischen Dingen, die gerade los sind, dann wäre es eigentlich ein Megaskandal da. Das ist irgendwie, das war nicht einfach irgendeine Ministerin, das war wirklich eine Vertraute vom Kanzler, die hat irgendwie, also das stellt wirklich das stellt sehr viel in Frage, ja. Also
Land ist so unfassbar faul, das gibt's überhaupt nicht. Also im Sinne von verfault.
Ja, na, wir haben auch gestern, wir haben vor kurzem erst wieder hier unsere, nachdem die Regierung wieder vor die Presse getreten und wir hatten ja irgendwie so eine Pseudo-Notbremse angekündigt, unsere Regierung, wenn die Inzidenz österreichweit 200 überschreitet, dann dann muss man sich dringend Maßnahmen überlegen und jetzt hat sie die Inzidenz schon seit ein paar Tagen deutlich überschritten und jetzt haben sie sich was überlegt und zwar, wie gestern verkündet wurde, alles so zu lassen, wie es ist, nur die Notbremse ist jetzt erst bei 400.
das haben wir aber auch vorgemacht, ne, einfach die Grenzwerte hochsetzen, das kann man von Deutschen lernen.
Ja, aber wie gesagt, es geht ja nicht um, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Irgendwie. Ich reg mich über Österreich auf, da können wir auch viel Stunden füllen. Aber momentan möchte ich mich speziell über die Frau Aschbacher aufregen, gerade weil über die sich eben aktuell nicht so sehr aufgeregt wird, weil eben so viel anderes zum Aufregen da ist. Ja, unser Finanzminister, der mit dem Laptop spazieren geht.
Das meine ich mit verfault.
Ja, also man hat seit dem Rücktritt nichts mehr von Aschbacher gehört und auch kaum was über Aschbacher gehört. Also alle tun so, als gäbe es die nicht mehr und wäre da nichts passiert.
Aschbacher nie gehört.
Ja, aber tatsächlich ein bisschen was passiert schon, ja, also ich habe jetzt einiges, ein paar Lesehinweise, die ich der Hörerschaft mitteilen möchte, also einmal hat der Standard, ja, eine der wenigen Zeitungen in Österreich, die sich noch um solche Sachen ab und zu kümmern, einen Artikel verfasst, nämlich mit dem durchaus guten Frage, was tut sich im Fall Aschbacher, ja, also gut, die Auskunft ist, es tut sich nichts oder kaum was. Also es gibt ja zwei Universitäten, die da involviert sind, also zwei Hochschulen. Einmal die Fachhochschule Wiener Neustadt, ja, da hat sie diese Diplomarbeit geschrieben, die plagiiert und in absurdester Weise, ja, also mit Textbausteinen und falschen Übersetzungen zugeklustert war. Und die Uni Bratislava, wo sie die Dissertation gemacht hat, die genauso zu lesen war, ja. Und die Fachhochschule Wiener Neustadt, ja, die hat was gemacht, ja. Sie haben nämlich zuerst mal bis Februar, ja, die Rechtslage und die Begleitumstände des Jahres 2006 evaluiert. Um rauszufinden, zum Beispiel, nach welchen Qualitätskriterien man eine Arbeit aus dem Jahr 2006 überhaupt evaluieren und beurteilen muss, ja. Das war mal wichtig.
Ja, okay.
Dann ist die Fachhochschule Wiener Neustadt der österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität beigetreten. Das klingt jetzt in dem Kontext sehr dubios, ist aber eine seriöse Organisation. Also das ist eine Agentur, die kann man quasi einschalten, wenn man eine externe Prüfung machen möchte.
Okay, ja, verstehe. Also jetzt nicht so wie die zentrale Marketingagentur der Fleischwirtschaft, die dann überall so ihr goldenes Siegel draufklebt.
Nee. Also, und das ist jetzt auch passiert. Also die FH Wiener Neustadt hat eine externe Prüfung veranlasst und jetzt werden halt von dieser österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität, Gutachterinnen bestellt aus dem deutschsprachigen Ausland, ja, die sich auskennen. Also und dann die werden halt dann die begutachten halt dann und dann soll innerhalb von 4 Wochen, was jetzt dann demnächst eigentlich sein sollte, ein Gutachten erstellt und danach wird eine Kommission entscheiden. Über das weitere Vorgehen.
Genau, über das weitere Vorgehen des Arbeitskreises, der dann noch zu gründen ist.
So ungefähr. Also
wo ich noch festhänge, ist eine Institution zur Beurteilung, wie denn 2006 sowas hätte beurteilt werden müssen. Hat sich zwischen 2006 und heute in der, ich sage mal, Wissenschaftsphilosophie derart viel geändert, dass es da einen Unterschied gibt?
Also, das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt auch spontan nicht beantworten.
Also es würde ja bedeuten, dass in den letzten 15 Jahren Wissenschaft möglicherweise etwas ganz anderes geworden ist, als es sie war, als wir beide auf die Universität gegangen sind.
Ich meine, ich muss jetzt sagen, es geht ja hier um Arbeiten, die halt so Management, BWL und sowas stattfinden. Da habe ich keine Ahnung, wie da die Standards sind und sich entwickeln. Wenn ich jetzt für mein Fach Astronomie, Naturwissenschaft betrachte, ich meine, wenn ich da Fachartikel lese, die heute veröffentlicht werden, dann unterscheiden die sich jetzt formal nicht von dem, was ich damals gemacht habe, als ich vor in den Anfang der 2000er publiziert habe. Also da hat sich
an den
Qualitätsmaßstäben nichts geändert.
Ich finde dann aber schon bedenklich, dass es offensichtlich oder anscheinend Felder gibt, in denen es sein kann, dass sich innerhalb von 15 Jahren das so sehr ändert, dass man eine Kommission einsetzen muss, um das
zu ordnen. Ja, müssen wir gucken. Was ich nämlich auch noch verlinke in den Shownotes ist ein Interview, das mit dem Geschäftsführer dieser Fachhochschule geführt wurde, wo halt tatsächlich auch gesagt wird, da erklärt er das auch nochmal, also wie geht man mit diesem Fall um, war die Frage, ja. Sie haben einen professionellen und ruhigen Umgang damit, sagt er. Und
reicht doch, wenn wir unprofessionell und albern damit umgehen, ja.
Genau, aber das sagt er halt auch nochmal, ja. Also ich möchte betonen, dass es die Software, also die skippte Plagiatsoftware, die seit 2007 erprobt wird und seit 2010 routinemäßig eingesetzt wird. Und dann sagt er halt irgendwie auch, dass 2005 und 2006, wo das schon passiert ist, auch schon mal das gemacht wird. Also es klingt jetzt nicht unseriös, was er da sagt, aber es klingt halt so wie ein Bürokrat, der halt da jetzt probiert, irgendwas zu erzählen. Also es ist ganz interessant, das Interview, aber natürlich ist nicht viel Neues. Also auch es geht auch um den Betreuer dieser Arbeit. Ja, also der ist anscheinend jetzt nicht mehr tätig, aber der ist jetzt quasi nicht rausgeschmissen worden, der war vorher schon weg, aber er äußert sich nicht und es sagt auch niemand was, ob der auch untersucht wird. Also da weiß man auch nicht viel Neues dazu. Da gibt es wenig zu sagen. Was es noch an Interviews gibt, das hat jetzt quasi nicht mehr direkt mit Aschbacher an sich zu tun. Das sind aber zwei sehr interessante Interviews, nämlich einmal über einen Studenten in Wien, der sehr, sehr freizügig erzählt, wie er, dass er Ghostwriter in Anspruch nimmt für seine Arbeit. Ja. Das ist wirklich ein Interview, das sollte man gelesen haben, weil das ist wirklich, also hier ein paar Auszüge, ja. Also er sagt, seit dem ersten Semester lasse ich mir Uni-Arbeiten von anderen schreiben. Ich habe im ganzen Studium erst 6 Seminararbeiten selbst verfasst. Doppelt so viele haben mir, und jetzt kommt's, Freunde oder Familienmitglieder geschrieben. Ja, das heißt, er sagt dann weiter, er zahlt ihnen 70 Euro pro Arbeit. Das ist ein guter Freundschaftspreis.
70 Euro?
Pro Arbeit, ja. Meine Schwester, meine Mutter schreiben mir Arbeiten, sie machen das oft gratis. Meiner Schwester gebe ich vielleicht mal 20 Euro dafür. Sie helfen mir gerne, weil sie meine Gründe verstehen. Ja, und welche Gründe konnten das jetzt sein?
Dem Wissenschaftsbetrieb den Spiegel vorzuhalten.
Ich zitiere wieder den David, das ist natürlich nicht der echte Name. Er sagt, ich lasse Ghostwriten, weil ich neben der Uni im politischen Bereich tätig war, vor allem für die österreichische Hochschülerschaft. Während des Wahlkampfs habe ich bis zu 60 Stunden die Woche gearbeitet, da blieb kaum Zeit für das Studium. Und auch in ruhigen Phasen habe ich Texte oft nicht selbst verfasst, weil ich mich einfach nicht dazu motivieren konnte.
Das klingt wie hier Karl Theodor Moppet zu Gutenberg, als der sich rausgeredet hat mit seiner plagiierten Arbeit.
Ja, so ungefähr, ja, also es ist halt irgendwie, er sagt auch, er fühlt sich auch irgendwie, er fühlt sich auch nicht motiviert, ja, es stört ihn auch, dass man hier 20 Arbeiten schreiben muss im Studium und er kennt sich überhaupt nicht aus mit wissenschaftlichen Schreiben, das wird auch nicht erklärt. Ich auch denke, ja, wenn du es nicht machst, wie willst du es dann können?
Aber kann es sein, dass das so ein extremer Ausfluss des Bologna-Systems ist?
Möglich, aber das...
Als ich das erste Mal eine Universität betreten habe, wusste ich auch überhaupt gar nichts und musste mir alles drauf schaffen. Also wie geht das hier, wie macht man das, wo muss ich lang, wie sind die Wege, wie sind die Formalien
und so weiter.
Und das ist ja Teil des Studiums. So habe ich das immer verstanden. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass da jemand kommt, so, ne, dass Mutti kommt und mein Zimmer aufräumt. Also jemand kommt, nimmt mich an die Hand und sagt, mach dies in der und der und der Reihenfolge und dann bist du fertig. Und das ist ja das, was viele Bachelorstudenten und Studentinnen erzählen, dass es so läuft. Dass du einen ganz klar vorgezeichneten Weg hast, der zu einem ganz definierten Abschluss führt. Und das war zu meiner Zeit nicht so, sondern da hast du irgendwie gemacht und geguckt und Scheine gesammelt und irgendwann hat's einen Berg Scheine und dann hat's gereicht, sich zur Prüfung anzumelden.
Ja, das ist auch prinzipiell, also ich sehe das ein bisschen, also es ist natürlich wichtig, dass man lernt, sich selbstständig da in diesem Umfeld zu bewegen.
Genau.
Aber ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, ja, ihr müsst euch das hier so friss oder stirb. Ja, also das, ich weiß auch so jetzt irgendwie, meine Freundin macht gerade so ein Zusatzqualifikationsstudium auch ist eigentlich kein Fernunterricht, aber es ist keine Fernuni, aber es läuft gerade so. Und auch etwas, wo man quasi so, das klingt, wenn man es jetzt nicht weiter weiß, kann man auch sagen, ja, es ist wieder so ein dubioses Dingens, wo du da irgendwie hier 5 Module machst und dann kriegst du hier einen Titel, auch wieder hier so Kommunikationsbereich, aber ich krieg das ja mit und die haben wirklich, das letzte Modul war eine ganze Woche lang hier wissenschaftliches Arbeiten. Da wurde wirklich, wie gab es wirklich, wie musst du das zitieren, recherchiert das, schreibt was drüber, zitiert das, das wird berechnet. Also die haben wirklich, da ist wirklich exzessiv beigebracht worden, wie man wissenschaftlich arbeitet. Da habe ich auch schon gedacht, das wäre, hätte ich auch gern mal gehabt, sowas, als ich studiert habe. Also ich habe das halt so durch Osmose gelernt. Ja. Also ich habe halt viel gelesen und dann wusste ich irgendwie, okay, das muss anscheinend so ausschauen. Und dann habe ich es halt so gemacht. Aber es wäre durchaus nicht schlecht gewesen, das mal systematisch beigebracht zu bekommen. Also insofern ist es auch nicht schlecht, wenn da jetzt quasi ein bisschen mehr Dinge den Leuten gesagt wird, das habt ihr so zu machen. Aber natürlich, es darf ja nämlich alles gesagt werden, wie man es zu machen hat, weil sonst machen es die Leute genau so. Und wenn sie nochmal was machen müssen, was ihnen keiner sagt, wie es gemacht wird, dann gibt es Probleme.
Wird gescheitert, genau.
Ja, also noch ein weiteres Zitat aus dieser Arbeit, ja. Also er sagt hier, erstens der Abschluss, ja, dieses Gesprächs, meine Abschlussarbeit werde ich aber selber schreiben. Da hätte ich doch Sorge, sie ghostwriten zu lassen, dass sie öffentlich einsehbar wird. Und es ist die wichtigste Arbeit, weil sie meinen Studienabschluss darstellt. Das würde sich für mich wie Betrug anfühlen, sagt er.
Und das wiederum ist interessant, ne?
Und etwas, was dich vielleicht ein bisschen irritieren wird, er sagt, also er studiert Kommunikationswissenschaft, ja. Mhm. Und er sagt, ja, ich kann in den Seminararbeit noch keinen Sinn erkennen. Mhm. Ich habe dabei nichts gelernt, das mir im Job etwas bringt. Mhm. Seit kurzem arbeite ich als Reporter. Ja, also das ist anscheinend so ein Fall aus der Realität. Und dann, wenn ihr das gelesen habt, dann könnt ihr gleich den nächsten Lesetipp haben, nämlich von einer Ghostwriterin in dem Fall, also die Gegenseite. Das ist erst vor kurzem erschienen und das habe ich auch wirklich, weil mich hat dieser Gespräch mit David schon irritiert, das hat mich noch mehr irritiert. Ja, das ist eine Ghostwriterin, die halt, gut, solche Gespräche mit Ghostwritern hat man öfter schon gelesen in diversen Medien, da weiß man auch, wie das läuft, aber die schreibt halt, wie viele Arbeiten sie geschrieben hat und sagt, sie macht es nur nebenberuflich, ja, so 20 Stunden die Woche. Und hat dann gesagt, ja, also sie hat rund 15 Seminararbeiten bis jetzt für die Uni oder Fachhochschule geschrieben und 30 vorwissenschaftliche Arbeiten. Und ich weiß nicht, ob du weißt, was vorwissenschaftliche Arbeiten sind.
Nein.
Das habe ich auch nicht so genau gewusst, aber weil das zu meiner Zeit nicht existiert hat. Aber das ist etwas, was du in der Schule schreibst. Aha. Und in Österreich seit 2015 schreiben musst. Also du musst in der 7., also der 10. Klasse dann, nee, warte mal, 7. plus 4 ist die 11. 11., ja, also die Klasse vor der Abiturklasse, ja. Da musst du quasi dir ein Thema aussuchen für die vorwissenschaftliche Arbeit, musst du quasi so eine Art Exposé schreiben, was du dir erwartest und dann musst du es halt dann in der Abiturklasse, musst du halt dann diese Arbeit schreiben. Das sind so 40.000 bis 60.000 Zeichen für diese vorwissenschaftliche Arbeit und die ist dann auch Teil des Abiturs. Also die Arbeit, okay. und halt dann die Arbeit und halt dann auch du musst dann, glaube ich, auch was drüber erzählen. Also da werden die vielleicht Hörerinnen und Hörer, die was schon gemacht haben, mehr wissen, aber ich glaube, du musst dir dann irgendwie auch so ein bisschen unter Anführungszeichen verteidigen, aber du musst dir was machen, ja. Und das hat mich wirklich irritiert. Also nicht, dass diese Arbeiten stattfinden, finde ich sehr, sehr gut, dass sowas gemacht wird, das finde ich gut, aber dass tatsächlich irgendwie die wirklich die absolute Mehrheit der Arbeit,
was geghostwritet wird, finde ich
interessant. Erstens das.
Du hast als Schülerin und Schüler da überhaupt nichts anderes zu tun, als sowas zu machen eigentlich, ne?
Ja, aber rate mal, ist jetzt zu viel gesagt, weil es ist relativ offensichtlich. Wer gibt das in Auftrag?
Ich verstehe die Frage nicht. Wer gibt was in?
Also das sind nicht die Schüler, die da hinkommen und sagen, hey, schreib mir mal die Arbeit. Das sind die Eltern. Also sie sagt hier, und ich zitiere.
Das ist Nachhilfe. Das ist
in den meisten Fällen sind es die verzweifelten Eltern, die nervös werden, wenn der Abgabetermin naht. Die erklären mir dann, der Sohn hätte noch immer nicht mit der VWA begonnen oder kommt nicht weiter. Und das Kind habe doch freizeitliches Engagement, zu wenig Zeit oder es gäbe atmosphärische Probleme mit der Lehrerin, die das Kind nicht mag und so weiter. Also anscheinend,
dann. Wenn ich sowas höre, frage ich mich, wie wir es überhaupt durch die Schule geschafft haben damals.
Ja, denke ich mir auch. Also bei den Eltern habe ich auch unterstützt, ja,
aber
nicht jetzt irgendwie, die meine Eltern haben beide kein Abitur, also ab einem gewissen Zeitpunkt konnten sie auch quasi rein fachlich nicht mehr so großartig weiterhelfen. Und
selbst die neureichsten, also selbst meine neureichsten Schulfreunde, die dann hinterher zur FDP gegangen sind und so, selbst die haben das alles noch alleine gemacht in der Schule damals. Wobei, vielleicht haben sie das auch nur gesagt, kann ja sein.
Ja, also es gab dann noch irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das habe, den Artikel, ich habe dann nämlich noch einen weiteren Artikel, das ist quasi, wie ich eigentlich auf dieses ganze Thema gekommen bin, weil ja, das habe ich glaube ich auch in der letzten Folge erzählt, im Aschbacher Update, dass Österreich ein Gesetz gemacht hat, ein neues, oder dabei ist eins zu machen, wo dieses Ghostwriting sehr viel stärker bestraft wird, sehr viel teurer, also bis zu 60.000 Euro musst du zahlen dann, wenn du da irgendwie erwischt wird oder wenn du sowas anbietest, aber das Ghostwriting für vorwissenschaftliche Arbeiten ist da ausgenommen. Ja, also das ist explizit ausgenommen, weil sie sagen, ja, dass das wird ja sowieso, also da ist der Kontakt zwischen Schülern und Lehrkörper deutlich intensiver, da fällt das ja viel mehr auf.
Mhm. Anscheinend nicht so.
Ja, anscheinend nicht so.
Weil je öfter also, du davon redest, desto mehr frage ich mich, was es denn wohl kosten würde und ob ich jemanden finde, der oder die meine Masterarbeit einfach mir schreibt, damit ich
ja, das... Ja, wir reden nach der Show drüber, okay? Okay. Hier habe ich die Zahl gefunden. Ja, der Bundeselternverband schätzte 2017, dass rund ein Viertel der vorwissenschaftlichen Arbeiten nicht allein gemacht wird. Ja, also es sind jetzt nicht nur Ghostwriter, sondern auch die Eltern, die da schreiben dann für einen vielleicht. Aber ja, das ist dann schon, also das ist eigentlich eine gute Sache, so eine Arbeit zu machen. Aber wenn dann tatsächlich so viel quasi von den, das einfach dann ja so umgangen wird, dann kann man sich auch sparen. Also da muss man irgendwie den Wege finden, das so zu machen, dass die Schülerinnen und Schüler das wirklich selbst machen. Da müssen sie halt in der Schule schreiben oder weiß ich nicht, wie man das machen kann, aber man kann das sicherlich machen.
So, jetzt kommen wir mal weg
von ja, das war das Aschbacher
profanen,
mehr habe ich
profanen
jetzt nicht
österreichischen und gehen in den Weltraum.
In Deutschland passiert sowas ja nicht.
Nein, in Deutschland passiert ja. Das ganz andere Sachen. Wir gehen jetzt in den Weltraum. Du erinnerst dich an Percy Mars Rover?
Jawohl.
Percy Mars Rover ist ja die erste Maschine, die wir da oben haben, die Mikrofone dabei hat und auch die Umgebung sich so anhören kann. Und was Percy Mars Rover gemacht hat, der hat jetzt einige Minuten Material zurückgeschickt, von was er so aufnimmt, während er durch die Gegend fährt. Und das hört sich ungefähr so an. So, naja, und jetzt habe ich so ein bisschen ein Problem, weil das macht so den ganzen Zauber so ein bisschen kaputt, finde ich, weil das klingt nämlich so, also das klingt so als, also eine der coolsten Sachen, die wir, also wir im Sinne von Menschheit, die wir bisher gemacht haben, ja, nämlich das Ding auf den Mars zu bringen und die Art und Weise, wie wir es dahin gebracht haben, hört sich am Ende so an, als würde Bauer Schneidereit eine Zinkwanne über die Kuhweide schleifen.
Ja, ne, das ist, es ist.
Und ich möchte bitte, dass ihr alle nochmal ganz euch konzentriert. Ja, also du auch, Florian, aber die Hörerschaft eben auch. Stellt euch einfach vor, Bauer Schneidereit in einer Korthose mit so Hosenträgern und Gummistiefeln und so einem Karohemd, wie er eine Zinkwanne mühsam über eine Kuhweide zerrt. Dieses Bild habt ihr jetzt bitte immer im Kopf, wenn euch jemand was vom Mars Rover erzählt. Danke.
Ja.
Ich hoffe, es funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich hoffe. Weil bei mir geht's nicht mehr weg. Als ich dieses erste Mal gehört habe und den Gedanken zum ersten Mal gedacht habe, habe ich jetzt immer das Bauerschneider.
Ja, es ist
eine Streuobstwiese im Mare Dingsbums platt gemacht.
Ja, man kann, die Wissenschaft ist natürlich auch profan. Das ist nicht alles immer so wie in den Science-Fiction-Filmen. Also da ist jetzt kein grandioser Soundtrack, wenn die Räder sich das erste Mal drehen. Hans Zimmer.
Moment, willst du mir jetzt etwa sagen, es macht nicht, wenn einem Weltraum ein Schiff explodiert.
Nein, und es kommt auch nicht, es steht auch nicht immer Hans Zimmer mit dem Orchester hinter dir und dirigiert, wenn du irgendwie was machst. Aber ja, es wäre interessant zu wissen, ich meine, natürlich ist es nur ein PR-Gag, auf jeden Fall mal das zu machen. Es wäre interessant zu wissen, ob man da tatsächlich sinnvolle Informationen raushören kann. Also ob die Leute, die das Teil gebaut haben, wissen, ach, da, hier, da klang jetzt das Teil und hier kracht das Teil. Und wenn das aber auf die Art und Weise kracht, dann müssen wir hier an dem Knopf noch drehen oder irgendwie so. Also ob man da was Sinnvolles hören kann oder ob das wirklich nur halt etwas ist, damit Leute wie du sich darüber lustig machen und das große Abenteuer Raumfahrt profanisieren. Ja, schäm dich.
Aber das Interessante an dieser Sache ist ja dann auch noch, sie haben tatsächlich was gehört. Das ist in der Aufnahme, es gibt noch eine andere Aufnahme, die gibt es in den Shownotes. Sie haben was gehört, was so relativ profan, um bei dem Begriff zu bleiben, als Störgeräusch.
Jemand geschrien, über den Bein.
Genau. Zieh! Nee, aber das ist ganz witzig. Also in der eigentlichen Aufnahme ist ein Pfeifton zu hören. Und sie wissen nicht, woher der kommt. Das finde ich ganz geil. Ein Störgeräusch.
Ja, ich habe noch ein paar schlechte Nachrichten, aber auch ein paar gute Nachrichten, aber hauptsächlich schlechte Nachrichten. Erste schlechte Nachricht. Feinstaub ist womöglich noch gefährlicher als angenommen.
Habe ich auch kurz gesehen, fand ich unangenehm. Warte mal, das war die Schweizer Wissenschaft, die das festgestellt hat. Ne? Dann streiche ich das Thema jetzt von meiner Liste. Ja,
das war Schweizer Wissenschaft und da ging es, dass Feinstaub fies ist, ist ja bekannt. Und dass von dem Feinstaub auch viel zu viel rumfliegt, ist bekannt. Und das fiese, eines der fiesen Dinge ist, dass man den Feinstaub nicht sehen kann. Also im Gegensatz zu dem klassischen Smog, wo man wirklich sieht, okay, da ist jetzt Dreck in der Luft, so wie im Ruhrgebiet früher oder so. Genau. Ja. Also der Feinstaub, den sieht man halt nicht, aber er ist halt sehr, sehr gesundheitsschädlich und das ist was, was immer so ein bisschen, ist auch ein Thema, das von Corona gefressen wurde, wie viele ganz viele andere wichtige Themen. Und aber jetzt haben sich hier halt Schweizer Wissenschaft hat sich jetzt angeguckt, wie denn der Feinstaub so im Detail aussieht und was mit dem Feinstaub passiert. Weil Feinstaub besteht ja aus viel aus metallischen Teilen, ja, Kupfer, Eisen, organische Verbindungen und so weiter. Und da kann es dann sein, also wenn du den einatmest, ist es schlecht, weil Asthma, Lungenentzündung, Krebs, Allergien und so weiter. Aber was passieren kann, ist, dass sich Sauerstoffradikale bilden aus diesen Partikeln.
Was halt so passiert, wenn man irgendwo metallische, ja.
Ja, genau. Und dann, die haben sich jetzt untersucht und genau untersucht, unter welchen Bedingungen das passiert. Ja, und stellt sich raus, die höchste Konzentration der Sauerstoffradikale passiert bei einer mittleren Luftfeuchtigkeit von 50% und Temperaturen um 20 Grad. Also bei normalem Wetter.
Genau, es ist ein Durchschnittswetter. Das fand ich auch wirklich erschreckend, als ich das gelesen habe, weil das ist ja auch, was war das für eine Zahl? 90% des Feinstaubes kommen aus dem Verkehr, ne?
Genau, ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viele. Genaue Zahl weiß ich jetzt auch gerade nicht, aber viele.
Ja. Und das fand ich, warte mal, habe ich hier in meinen Notizen? Nee, habe ich auch nicht. Verdammt, warum ich das? Weil das fand ich die eigentlich spektakuläre Nachricht daran, wie viel oder für wie viel Feinstaub der Verkehr tatsächlich verantwortlich ist. Weil das wird ja auch gerne mal so ein bisschen klein geredet. Spätestens wenn dann so im Herbst oder im Frühjahr die ganzen Leute, die ein bisschen Kohle haben, ihre Holzöfen anfeuern und das in den Siedlungen müffelt. Das ist ja auch alles Feinstaub. Und dann geht's halt immer sofort, kommt halt sofort die selbsternannte Autolobby, sag ich mal, kommt ja direkt um die Ecke und sagt, ja, Autos sind gar nicht so schlimm. Hier, erstmal müsst ihr diese Kamine wegmachen, weil viel schlimmer.
Die Kamine sind auch schlimm. Wir haben schon mal drüber geredet, über das Thema, nämlich irgendwann vor einem Jahr oder so. Ich habe nämlich irgendwann mal ein Buch gelesen, wo dieses Feinstaubthema wirklich sehr, sehr schön und eindringlich und verständlich dargestellt worden ist. Das habe ich da damals vorgestellt und drüber gesprochen und es allen empfohlen. Muss irgendwie so um Weihnachten rum gewesen sein. Okay. Also nicht dieses, sondern das Jahr davor. Und da habe ich auch dieses Beispiel drin gehabt, dass so ein Holzofen zu Hause, also einfach so ein Ofen zu Hause, ist ungefähr, entspricht dem, wie wenn du so einen Sattelschlepper die ganze Nacht lang mit laufendem Motor vor der Tür stehen hast. Also das ist ungefähr so gleichwertig.
Ja, nur glücklicherweise, was heißt glücklicherweise? Ich finde, wenn man sich dann anschaut, dass der Verkehr für 90% davon verantwortlich ist, sieht man erstmal, wie viel Verbrennungsmotoren überhaupt unterwegs sind im Vergleich zu diesen Kaminen. Nur diese Kamine, an die hat man sich noch nicht so gewöhnt. Darum riecht man die. Autos riecht man ja gar nicht, obwohl die stinken, selbst die saubersten.
Wir müssen alle, die, per Gesetz, wenn ich was zu sagen hätte, per Gesetz, alle, die sich einen Kamin einbauen, kriegen einen Sattelschlepper dazu geliefert und müssen den per Gesetz laufen lassen, sobald sie ihn einschalten. Ja. Darum bin ich kein Politiker. Ich müsste nach einer Stunde zurücktreten.
Ja, aber bis dahin hätten wir echt einen Mordspaß gehabt, die ganze Zeit. Es gibt Neues von Carl Sagan.
Ja, bitte. Der ist lange tot, aber was macht er denn so?
Von Carl Sagan, sein Institut, gibt's was Neues an Cornell University. Dessen Leiterin heißt Lisa Kaltenegger. Du kennst die?
Ja, also ich weiß, wer sie ist. Sie hat die studiert und ich glaube, wir haben uns mal bei einer Talkshow gesehen. Ah, okay. Und also ich sage mal, ich kenne sie, das klingt besser.
Ja, jedenfalls war der Kollegin Kaltenegger irgendwie ein bisschen langweilig oder so. Und sie hat sich mit Exoplaneten, was sie sowieso den ganzen Tag macht, beschäftigt, aber auf eine andere Weise. Genau. Wir haben, stand in der Meldung, fand ich interessant, 4.352 bestätigte Exoplaneten, 5.765 Kandidaten, listet die NASA gerade. Also wenn die Kandidaten bestätigt werden, haben wir ungefähr 10.000 Exoplaneten, die wir gefunden haben. Jetzt, wie stellen wir fest, ob es auf Exoplaneten Leben gibt? Florian?
Ja, gucken.
Biosignatur.
Genau.
Ne? Genau. So, und jetzt hat die Kollegin Kaltenegger ein bisschen Langeweile gehabt und hat sich gedacht, drehen wir das ganze Ding doch mal um. Gucken wir doch mal, von wie vielen Planeten aus die Erde als Ort mit Leben gesehen werden könnte. Ja, haben also nicht gedacht, oh gut, wir gucken mal, wir gehen jetzt mal davon aus, alle außerirdischen Zivilisationen verfügen über genau dieselben technischen Stand wie die Menschheit und die gucken jetzt so in unsere Richtung und wollen wissen, ist da Leben auf diesem komischen Planeten oder ist da kein Leben? Und die Antwort lautet 1000. 1000 Zivilisationen könnten uns.
Das überrascht mich, weil wir können es ja noch nicht.
Naja, wir sehen ja schon, ne, ob Leben da ist oder nicht.
Ja, nein, nicht wirklich. Also sonst, also ihr müsst mal die Arbeit nochmal anschauen. Die ist mir tatsächlich irgendwie durchgerutscht, von der habe ich nichts gehört. Aber wir haben, also ich gehe davon aus, dass ihr mit Leben jetzt nicht irgendwie intelligente Aliens meint.
Nein, einfach nur, leuchtet es grün oder leuchtet es nicht grün?
Genau, ne? Ja, so ungefähr. Aber und das können wir meines Wissens nach, wenn ich nicht was Fundamentales verpasst habe, höchstens sehr, sehr bedingt, weil die Instrumente, um so genaue spektroskopische Beobachtungen machen zu können, weil da muss man ja Spektroskopie machen,
okay, wir müssen das Licht aufspalten. Okay, ich muss einschränken. Sie nehmen als Referenzpunkte das James Webb und das ELT. Und
okay, die, ja, die können das, aber die gibt's auch nicht. Genau, ja, aber die kommen bald, aber die das Webb wird im Sommer, Herbst kommen und ELT in den nächsten Jahren. Also wenn wir die haben, dann können wir es. Okay, gut, dann verstehe ich das. Also dann, ja, dann
kommt es darauf an. Also das heißt, wenn die anderen auch ein James Webb und ein ELT haben, dann können 1000 Zivilisationen sehen, dass es hier auf diesem Planeten Leben gibt.
Okay, ja, das ist dann wieder plausibel, weil das hängt im Prinzip davon ab, wie weit die Sterne entfernt sind. Da musst du vermutlich gucken, wie hell jetzt quasi wirklich das Licht der Erde wäre, dass sie reflektiert, und wie weit weg noch Sterne sind und wie viele, ich weiß nicht, ob sie jetzt quasi von den bekannten Planeten die rausgesucht hat oder ob sie auch quasi hochgerechnet hat, wie viele da noch sein können, die wir nicht kennen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben die auch hochgerechnet, wie viele da noch sein können, ja.
Das hat mich jetzt überrascht, weil 1000 erdnahe Planeten in dieser Abschnitt, kam mir ein bisschen viel vor. Aber ja, es ist eine Zahl, finde ich plausibel. Nicht 1000
erdnahe Planeten, sondern 1000 der Planeten, die wir für erdähnlich halten. Wenn sie denn erdähnlich wären, würden sehen können, dass auch wir
das habe ich gemeint.
Proxima Centauri ähnlich sind.
Ja, habe ich gemeint mit erdnahe Planeten. Also dass du kannst quasi, es nutzt ja nichts, wenn der Planet mit seinem Stern 1000 Lichtjahre weit weg ist, weil dann siehst du nichts. Die müssen ja so im Umkreis von ein paar Dutzend Lichtjahre sein höchstens. Das habe ich jetzt quasi mit erdnahe Planeten gemeint. Also und ja, das ist, finde ich, eine plausible Zahl. Also was halt umgekehrt auch heißt, dass wir halt dann bei so vielen Planeten dann auch was finden könnten, wenn die Dinger mal da sind.
Ich gucke gerade noch mal drüber, ob sie tatsächlich nur die Bekannten genommen hat oder ob sie hochgerechnet haben.
Ja, ich glaube, es muss schon eine Hochrechnung sein, weil wir kennen noch nicht mal 1000 potenziell erdähnliche Planeten.
Ja, okay.
Also das muss eine Hochrechnung sein.
Ja, kann ja jeder in Ruhe nochmal nachlesen. Dann,
genau. Ja, aber ist interessant, muss ich mir merken. Also irgendwie ist das umgekehrte Rollen. Du erzählst mir lauter Astronomiegeschichten, die ich nicht kenne. Und ich komme mit dem ganzen anderen Kram an.
So, ich habe noch eine Astronomiegeschichte. Willst du hören?
Mach weiter.
So, jetzt Was braucht man für Überlichtgeschwindigkeit?
Ach Gott, die Geschichte.
Eine Beryllium-Kugel.
Ja, genau. Die Lithium-Kristalle.
Computer, haben wir noch eine Beryllium-Kugel? Genau, die Lithium-Kristalle. Fand ich total cool. Die
Galaxy Quest 2 wird bald gedreht, glaube ich.
Nein.
Habe ich immer gelesen, dass Galaxy Quest 2 gemacht wird.
Wie soll das denn gehen?
Ja, ich weiß es nicht, mit der Kamera und so.
Ja, nein, das Problem bei solchen Filmen wie Galaxy Quest ist ja,
Alan Rickman ist auch nicht mehr da.
Die ganze Idee davon ist derart spektakulär, dass das eigentlich nur einmal funktioniert. Ich kann ihn jede Woche gucken, den Film, aber da jetzt einen zweiten Teil, da kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, weil ja.
Ja, also es ist, die sind, ich überlege hier, das ist eine, irgendwie Sigourney Weaver hat es anscheinend hier irgendwie gespoilert erzählt, oder vielleicht wünscht sie sich auch nur, dass es einen gibt. Alan Rickman ist ja weg. Es wird die Geschichte der uralten Galaxy Quest sein, die mit einem neuen jungen Cast in der Serie zusammengebracht werden. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kenne die Details nicht. Ich verlinke das einfach mal, diese Seite. Du könntest selbst durchlesen, aber.
Ja, jedenfalls gibt es, also ich verstehe überhaupt gar nichts davon. Ne? Jedenfalls hat ein deutscher Wissenschaftler hat einen Berechnungen angestellt, also mathematisch hat er dargestellt, ein Physiker ist das, und zwar aus Göttingen, von der Uni Göttingen, hat eine neue Klasse, ich zitiere einfach, eine neue Klasse von hyperschnellen sogenannten Solitonen berechnet, und zwar auf Basis herkömmlicher Energien.
Ja, also ich will mal den Kontext kurz. Also,
verstehst du, worum es da geht? Weil dann erzähl du weiter, weil ich habe irgendwie, ich kann nur, ja.
Ich verstehe auch nicht genau, worum es geht, aber ich kann so ein bisschen, der Kontext ist ja, dass das diese Warp-Antriebsgeschichte ja schon seit Jahrzehnten durch die Gegend geistert. Genau. Also jetzt nicht Science-Fiction-mäßig, sondern...
Genau, die Idee ist, wir wenden Energie auf und verkürzen den Raum vor dem Raumschiff um genau das Maß, was wir ihn hinten dem Raumschiff verlängern und sind darum schneller als das Licht.
Ja, das ist ein bisschen zu sehr verkürzt fast. Das Problem ist also, dass das halt irgendwie, ja, du geht nicht Raum verkürzt, es geht um Raum krümmen. Du kannst krümmen, quasi ein bisschen Masse krümmt den Raum, sagt Einstein, und das stimmt auch. Und du kannst halt, wenn du den Raum quasi vor dem Raumschiff auf eine andere Art krümmst als hinter dem Raumschiff, dann kannst du dich quasi so in so einer Raum, dann bewegst du selbst dich nicht, sondern nur du
der Raum sich um dich rum, ja.
Genau. Das ist dieser berühmte Alcubierre-Antrieb, genau. Oder Alcubierre, ich vergesse mal, wie man den Kerl ausspricht. Er kommt aus Mexiko, also Alcubierre vermutlich. Und das Problem ist halt, dass wir halt nur eine Art kennen, den Raum zu krümmen, nämlich mit Masse. Und damit du den auf die andere Art krümmen kannst, brauchst du irgendwas mit negativer Energiedichte. Also du brauchst quasi etwas, was dann minus 10 Kilogramm wiegt. Und wir haben keine Ahnung, was etwas sein soll, das minus 10 Kilogramm wiegt. Und du brauchst noch dazu absurd viel von dieser Materie, je nachdem, wie du es ausrechnest, irgendwie mehr Materie als in dem gesamten Universum vorhanden ist, um den Raum entsprechend zu krümmen. Also das ist eine Theorie, die mal irgendwer aufgestellt hat, aber die in dem Artikel, ich habe den Artikel auch offen gehabt natürlich, um drüber zu reden, oder falls du mich ansprichst, im Standard haben sie es als teilchenphysikalisches Abracadabra bezeichnet. Das finde ich eine sehr, sehr passende
Bezeichnung. Ja, aber es ist vielleicht ein schönes teilchenphysikalisches Abracadabra, weil es halt mal ein neues Abracadabra ist. Und das finde ich eigentlich das Spannende daran, dass es ist nicht einfach nur so, dass alle da sitzen und sagen, nee, das schaffen wir sowieso nicht, weil wir nicht wissen, was minus 10 Kilogramm sind, sondern dass sich jemand hinsetzt und sagt, nee, das muss aber auch anders gehen. Ich will, dass das anders geht. Und genau. Ich berechne das immer. Ich rechne euch jetzt vor, dass es anders geht. Und im Zweifelsfall baut dann irgendwann mal jemand eine Maschine, die das auch noch nachweist.
Ja,
also das ist halt das Geile daran. Und schön fand ich aber den Satz, genügend herkömmliche Energie vorausgeht. Also entgegen bisheriger Berechnungen sei es aber sehr wohl möglich, die Raumzeitgeometrien auf eine Weise zu erzeugen, die auch mit konventionellen Energiequellen funktioniert. Genügend herkömmliche Energie vorausgesetzt. Absatz, Absatz, Absatz und liest weiter. Irgendwann kommt dann, stellt sich halt raus, dass du für das Raumschiff, das du dann da haben willst, um diese Überlichtgeschwindigkeit zu erzeugen, eine Energie brauchst, die, also um ein Raumschiff mit einem Radius von 100 Metern anzutreiben, bräuchtest du Energie in einer Größe des Hundertfachen der Masse des Jupiters.
Ja, also
Entschuldigung. Und dann hast du halt doch wieder eine Beryllium-Kugel. Ne? Ja.
Also das, was jetzt hier Erik Lenz gemacht hat, diese neue Arbeit, hat eben gezeigt, dass man diese hyperschnellen Solitonen, da kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber ein Soliton ist im Wesentlichen einfach halt eine Welle, die sich durch den Raum bewegt und dabei die Wellenform sich nicht ändert. Ja, und anscheinend kann man irgendwie die mathematischen Gleichungen von Einstein zur Raumkrümmung auch so lösen, dass du halt durch den Raum bewegende Wellen hast, die sich halt... wo du halt diese komischen exotische Materie nicht brauchst, da habe ich keine Ahnung davon. Es ist weit jenseits dessen, was ich irgendwie gelernt habe, diese ganze mathematische Formulierungen. Aber ich empfehle euch zu dem Thema. Also es ist noch genauso weit weg von der Realität wie das andere von Alcubierre oder Alcubierre. Ich muss mal nachgucken. Bitte sag mir, wie es richtig heißt.
Alcudia.
Ja, aber ich bleib trotzdem bei Alcubierre, weil er Mexikaner war. Und es ist immer noch jenseits jeder Realisierung. Vor allem das Problem an der Sache ist, ich habe mal für ein älteres Buch von mir auch ein bisschen mehr dazu geschaut. Je öfter und genauer man hinschaut, desto mehr Probleme tauchen dann meistens auch auf, ja, klar, weil du dann immer irgendwie so. Das Problem hast. Es klingt zwar immer schön, Überlichtgeschwindigkeit reisen, aber ich meine, wie guckst du denn dann, wo du bist, wo du hinfliegst? Wenn du Überlichtgeschwindigkeit reist, wie stellst du sicher, dass du nicht mit irgendwas kollidierst, was unterwegs ist, wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit reist, weil du bist blind, wenn du mit Überlichtgeschwindigkeit reist.
Ja, dann fliegst du ja durch den Subraum. Da ist ja außer dir nichts.
Ach so. Okay. Bis auf die Subraumlebewesen. Die gibt's dann auch immer in den Science-Fiction-Serien.
Stimmt.
In jeder Science-Fiction-Serie, wo Subraum oder Hyperraum vorkommt, gibt's mindestens eine Folge, wo im Sub- oder Hyperraum irgendwas lebt.
Ja, okay, dann brauchen wir halt einen Hyperraumkompensator. Das kriegen wir wohl hin.
Ja, oder dann kommen dann, weißt du, welche quantenmechanischen Sachen. Also bei dem Alcubierre-Antrieb hat man festgestellt, dass der dann im Wesentlichen aufgrund von quantenmechanischen Effekten so eine tödliche Strahlungswelle vor sich herschiebt. Das heißt, wo immer auch hinfliegt, es ist alles tot, wenn der ankommt.
Ja, aber Aber das wiederum könnte bedeuten, dass die Forschung daran vorangetrieben wird, weil es eine super Waffe ist.
Ja, okay. Aber ich empfehle euch zu all diesen Themen, ja. Abonniert und schaut den YouTube-Kanal von Sabine Hossenfelder. Ja, der ist generell recht gut. Also die Sabine Hossenfelder ist ja auch, ich habe das auch letztes schon mal, nee, es war ein anderer Podcast. Ich habe das, ist eine theoretische Physikerin, die sich genau mit sowas auskennt. Ja, die kennt sich wirklich aus und die forscht genau auf diesem ganzen Quantengravitationszeug und extreme Gravitationsfelder. Die kennt sich da wirklich aus und die beschäftigt sich auch mit Wissenschaftsvermittlung. Da habe ich sie mal kennengelernt, weil sie mich auf eine Konferenz eingeladen hat, wo das besprochen wurde. Und die macht seit einiger Zeit sehr schöne Videos, wo sie halt solche Themen erklärt und auch andere Themen. Also es geht nicht nur um Physik, geht auch um viele andere Themen. Und sie hat vor im November...
Da ging's Science um, without the gobbledygook.
Genau, so heißt das, was sie macht. Ja. Und
super.
Und sie hat jetzt quasi nichts mit der aktuellen Forschung zu tun, weil und das Thema schon ein bisschen älter ist, aber sie hat letztes Jahr im November ein schönes Video über den Warp-Antrieb gemacht und hat dabei auch diesen Alcubierre-Antrieb erklärt und all die Probleme erklärt, die damit existieren, aber gezeigt, dass es eben auch theoretisch, dass es nicht immer überlichtschnell sein muss. Es würde auch schon sehr schnell reichen. Wäre auch schön, wenn man einfach sehr schnell durch die Gegend
fliegt. Sau schnell.
Ja, und sie hat gezeigt, dass es auch damals eine neue Arbeit gab, die natürlich nicht in den Medien aufgetaucht ist, weil nicht Überlicht drin vorkam, wo man eben auch mit solchen Raumzeitblasen halt unter Licht schnell, aber immer noch sauschnell reisen kann und hat. Also das ist ein sehr schönes Video, wo zumindest der Kontext dieser neuen Arbeit gut dargestellt wird.
Gleich mal abonniert.
Ja. Und der Rest ist auch gut von dem, was sie macht. Ja, also ich empfehle das. Und auch alles andere, also auch das Buch, das sie geschrieben hat, ist auch sehr gut. Also beschäftigt euch mit dem Werk der Sabine Hossenfelder, es lohnt sich.
Sir, ja, Sir.
Gut, dann erzähle ich wieder was, ja. Yep. Der Winter ist ja jetzt vorbei, also es schneit zwar, da wo ich bin, hat es gestern noch geschneit und heute schneit es auch immer noch ein bisschen, aber ab Mittwoch soll es besser werden. Ja, also auch hier soll der Frühling bald kommen, aber... In Zukunft werden wir uns nicht mehr so oft damit herumschlagen müssen, mit Schnee so spät im Jahr, was vor allem die Alpenbewohnerinnen und Bewohner stören wird, vor allem diejenigen, die vom Tourismus leben.
Ich streiche vermutlich jetzt mein nächstes Thema von der Liste, aber bitte, ja.
Ja, wir müssen uns ein bisschen besser irgendwie absprechen.
Also diese geile Datenmasse, die Sie da produziert haben?
Okay. Es geht um das Institut für Erdbeobachtungen von EURAC oder EURAC Research, wie auch immer das man jetzt ausspricht. Die haben jetzt wirklich Daten gesammelt über die Schneebedeckung der Alpen der letzten 50 Jahre, ja, also von den 70ern bis heute und haben festgestellt, dass die Schneesaison unterhalb von 2000 Metern, also das ganz oben, wo noch immer Schnee liegt oder fast immer Schnee liegt, das ist mal weg. Aber
wo so reiche Leute wie wir mit dem Hubschrauber absetzen lassen, um Snowboard zu fahren.
Ja, genau. Kann nicht Snowboard fahren.
Ich auch nicht.
Ich lasse mich absetzen und wir auf eine Hütte und trinken Bier. Aber und guck mir den Schnee an. Nee, aber unterhalb von 2000 Metern Höhe, also da, wo halt so ja auch viel Skitourismus stattfindet, hat sich die Schneesaison bis zu 34 Tage verkürzt in den letzten 50 Jahren. Ja, also das ist relevant, ja, dass das so kurz geworden ist. Nicht so sehr im Winter, also nicht so sehr beim Anfang, sondern eher beim Ende, ja, also beim Ende ist es kürzer geworden. Also im Frühling hat es viel, viel früher, es hört viel, viel früher auf, ja. Der Boden ist im Winter, ich zitiere es wieder, tendenziell später schneebedeckt und früher wieder schneefrei. Ja, und das ist was, also drum das soll ich verstehe so viel nicht, was Politik und Wissenschaft in der letzten Zeit angeht, aber auch da verstehe ich es nicht, dass diese ganzen ich verstehe, dass der gerade in Österreich, in Deutschland ja nicht so, aber in Österreich der Wintertourismus ein enormer wirtschaftlicher Faktor ist.
Fünftel des Bruttoinlandsprodukts oder sowas, ne?
Weiß ich gar nicht, man ist jetzt nicht Wobei, der
Tourismus
enorme
ist ja eigentlich Export.
Es ist nicht der enorme Faktor, wo die ganzen Seilbahnbetreiber und die Hoteliers immer tun, dass irgendwie Österreich untergehen würde, wenn da jetzt keine Touristen mehr zum Skifahren kommen. So ist es auch nicht. Aber ich verstehe nicht dieses Rückzugsgefecht, das die führen, ja. Mhm. Und immer noch eine Skischaukel ganz oben und noch ein Gletscher verbinden und noch ein Lift und noch eine Seilbahn und noch mehr Schneekanonen. Das hat doch alles keine Zukunft. Die denken, müssen doch auch betriebswirtschaftlich denken. Die müssen doch sehen, das geht noch 5 Jahre, das geht noch 10 Jahre, aber irgendwann geht's nicht mehr. Und da wäre es doch schlauer, wenn ich jetzt mir andere Tourismuskonzepte überlege. Ich verstehe nicht, warum die das so machen. Warum die da mit Händen und Klauen diese letzten Schneeflocken verteidigen, um noch irgendwie, also ich verstehe das nicht.
Ich habe mal, also ich verstehe es grundsätzlich auch nicht, also auf so einer menschlichen Ebene verstehe ich es nicht, dass da nicht viel mehr Vernunft walten gelassen wird. Aber das ist genauso wie in Deutschland mit unserer Automobilindustrie. Wir wussten vor 20 Jahren schon, was zu tun ist, dass wir Antriebe, also emissionsärmere Antriebe bauen müssen, dass wir schmalere Reifen, leichtere Fahrzeuge bauen müssen, dass wir nicht alles zubetonieren mit Straßen und so. Und wir machen es halt trotzdem. Ich vermute mal, dass das Industrielobbyismus, also in Deutschland ist es Industrielobbyismus. Da kann die Autoindustrie, im Grunde kriegt die ihre Wünsche erfüllt. Und in Österreich, ich habe mal, das ist ewig her, das war irgendeine Doku auch über diese...
Ja, ach, die Wintersportindustrie, die ist extrem, die hat extrem stark gelobbyt.
Die Liftindustrie.
Ja, die Liftindustrie, Seilbahnbetreiber, natürlich.
Nicht die Betreiber, sondern die Hersteller.
Dass ja, die
der
Betreiber
Druck,
auch.
Also. Dass der Druck von den Herstellern auf die Betreiber, auf die Ortschafter, auf die Schiebegebiete runtergegeben wird sozusagen.
Ja, das muss gar nicht so, das geht auch kürzer. Also ganz vielen Dörfern, da hast du irgendwie, der Gemeinderat ist dann halt voll, da jeder im Gemeinderat hat einen Lift.
Ja, das kann man ja seit Ischgl wissen wir, da gab es ja dann auch die, nee, aber das, was mir da wirklich neu war, dass es anscheinend ein im Grunde weltweites Kartell von sehr, sehr wenigen nur Liftherstellern gibt. Oder Seilbahnherstellern gibt, die extremen Druck ausüben, dass immer wieder die nächste Innovation auf den Berg gebaut werden muss und so. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich dieses Ding her hatte. Vielleicht weiß es irgendwer aus der Hörerschaft. Lasst mal einen Kommentar da, woher ich diese Informationen haben könnte.
Ja, aber ich meine auch selbst aus Sicht der Industrie kommt mir das seltsam vor, weil die müssen denen muss klar sein, dass das nicht ewig weitergeht. Die müssen doch auch in die Zukunft.
Das tun sie ja längst. Also du, eine Seilbahn ist Seilbahn. Ob du die jetzt in ein Skigebiet baust oder ob du jetzt in La Paz den öffentlichen Personennahverkehr damit abwickelst, das ist erstmal wurscht. Ja, und die werden sich halt auch denken, wir haben unsere nützlichen Idioten in Tirol, ja, den verkaufen wir jetzt erstmal den ganzen Scheiß, den wir hier haben. Und solange die kaufen, ist alles in Ordnung. Sobald die aufhören zu kaufen, verkaufen wir was anderes.
Ja, aber ich kriege das wirklich so aus dem binnenösterreichischen Blick, den ich jetzt irgendwie habe. Wenn da jetzt irgendwie, da sitzen die Lokalpolitikerinnen, die dann hier irgendwie sagen, wir müssen jetzt hier die Skischaukel machen, wir müssen das noch machen, wir müssen jetzt hier, wir brauchen Schneekanonen, dass die Saison gerettet ist, dass der Winter, warum sehen die nicht, oder wieso tun sie so, als würden sie nicht sehen, dass das keine Zukunft hat, und warum planen die das nicht, das bricht doch alles zusammen. Also mir kommt das so vor, wie eine sehr dumme künstliche Intelligenz, ja? Weil das ist zum Beispiel, wenn du eine künstliche Intelligenz hast, da gibst du eine Aufgabe, sagt, optimiere das.
Ja. Ja?
Und dann optimiert die das. Und wenn die aber auf, also das kannst du dir vorstellen, die muss halt quasi entlang so einer Kurve gehen, bis sie am höchsten Punkt angelangt ist und dann dort bleiben, weil dann hat sie es optimiert. Das Problem ist, wenn du da quasi dir so zwei Hügel vorstellst, ein größer, ein kleiner, und die muss über den ersten Hügel rüber, um zum noch größeren Hügel zu kommen, dann kommt die da nicht hin. Weil sobald die sieht, aha, da geht's wieder runter, geht sie nicht runter, weil dann verschlechtert sie sich ja wieder. Und das, was ich zuerst verschlechtern muss, um dann besser zu werden, kriegt die künstliche Intelligenz nicht hin. Also es gibt Methoden, wie man das hinkriegen kann. Ja. Aber wenn du einfach nur simpel sagst, hier optimier das, dann optimiert ihr das, aber bleibt dann halt bei der suboptimalen Lösung hängen, weil sie zu blöd ist und zu wenig vorausschauend denkt, um die optimalste Lösung zu finden. Und so kommt mir das vor, weil die optimalste Lösung wäre, jetzt, wo man noch Möglichkeiten hat, jetzt, wo es noch geht, ist ja beim Autofahren das Gleiche, ja, jetzt, wo wir noch können, warum stellen wir jetzt nicht das so ein, dass wir dann in Zukunft, wenn es nicht mehr geht, vernünftig weitermachen können. Also das wäre ja, das ist jetzt nicht nur so eine weltverbesserische Sicht, sondern das muss auch wirtschaftlich die bessere Sicht sein.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich rede ja regelmäßig mit Claudia Kempfert, dieser Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, und die berechnet das ja sogar. Die hat halt, ne, die hat unendlich viel Material, Modelle, Simulationen und sowas, aus denen ganz, ganz eindeutig hervorgeht, dass es wesentlich sinnvoller ist, jetzt sofort Energiewende zu machen, weil dann verdienen wir uns dumm und dusselig in der Zukunft. Und je später wir anfangen, desto teurer wird's, desto weniger verdienen wir nicht nur, sondern desto mehr müssen wir bezahlen. Und trotzdem passiert's nicht. Da sind anscheinend die Beharrungskräfte wesentlich größer. Und warum soll in so einem Skiort oder einer Skiregion, warum soll's da anders sein als in einem ganzen Land?
Ja, weil, es ist auch nicht anders.
Weil die nächsten 10 Jahre werden die auf jeden Fall weiter gut Geld verdienen können mit dem Skitourismus.
Wahrscheinlich.
Und möglicherweise ist halt der Wandertourismus oder wie auch immer man ihn ersetzen könnte, ist vielleicht nicht so lukrativ. Weil wenn da alles voller Schnee liegt, dann kannst du halt auch nichts anderes machen als Skifahren.
Ja, du kannst auch im Schneewandern gehen. Oder keine Ahnung, Schlitten fahren, Schneemann bauen.
Ja, aber irgendwas mit Liften und Pisten. Also irgendwas mit Liften und Pisten wirst du wahrscheinlich machen. So, und dann hast du diese Liftanlage gekauft. Die zahlst du ja nicht Cash, sondern die ist dann irgendwie auf, was weiß ich, 10, 15 Jahre oder wie auch immer geleased oder finanziert. Und die muss dann erstmal ihr Geld einspielen. Und dann stehst du vor der Frage, mache ich jetzt, reinvestiere ich jetzt in meine Anlage oder mache ich jetzt sanften Tourismus? Und dann denkst du wahrscheinlich auch, naja, guck mal, ich habe jetzt noch irgendwie 10 Jahre vor mir, dann gehe ich in Rente. Da sollen sich mal andere drum kümmern. Das ist ja so der normale menschliche.
Ja, es ist alles sehr deprimierend. Es ist ja in der Pandemie das Gleiche. Wird auch gesagt, ja, wir müssen die Läden aufsperren, sonst geht die Wirtschaft kaputt. Und auch denkt, ja, wir müssen können doch irgendwie aber wenn wir brauchen doch nicht warten, bis die Leichen auf der Straße liegen und dann erst was machen, sondern könnten doch jetzt was machen. Ja,
ich verstehe es auch nicht.
Also es
es will halt jeder Veränderung, aber keiner will sich ändern. Ne? Das ist und die Politik ist zu schwach. Es ist halt eine politische Entscheidung am Ende. Und Politik ist immer zu schwach, solche Entscheidungen zu treffen. Das sehen wir jetzt gerade in der Pandemie.
Gut, dann eine kurze Nachricht
für dir. Ein Satz noch zu dieser Schneegeschichte, was ich halt sehr faszinierend finde, beziehungsweise irritierend finde oder fand daran ist, die haben 2000 Messstationen ausgewertet. Und zwar zum ersten Mal haben sie diese Daten überhaupt aggregiert. Ich hätte gedacht, dass sie das längst machen. Es war ja Italien, Österreich, Slowenien, Deutschland, Schweiz und Frankreich. Und ich hätte gedacht, dass die längst zusammenarbeiten und seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ihre Daten in einen großen Pool werfen, um die auswerten zu lassen. Aber das war jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das passiert ist. Damit habe ich nicht gerechnet.
Ja, das ist so. Hier ist so Kooperation international ist auch nicht selbstverständlich. Auch in der Wissenschaft leider nicht.
Ja,
aber da passt, wie gesagt, diese eine kurze Nachricht, die Biologie, Lebewesen, das ist die Überschrift, Lebewesen sind entweder konkurrenzfähig oder anpassungsfähig, beides zugleich klappt nicht.
Soll ich dir was sagen? Ich streiche jetzt mein letztes Thema von meiner Themenliste.
Gut,
vielleicht sollten wir vor der Sendung miteinander schon mal reden, aber
Erzähl du sie.
Nee, jetzt will ich nicht mehr.
Ich habe es auch schon gestrichen. Ist auch eine recht kurze Geschichte. Also es geht um österreichische Biologin, die sich Mikroalgen angeguckt hat. Ja, verschiedene Arten von Mikroalgen und geguckt hat, wie die sich steigenden Salzkonzentrationen anpassen können. Mhm. Ja, zwei Arten. Und haben wir gesagt, ja, also hier zwei Arten haben sich daran gewöhnt und sind gut mit dem Salz klargekommen, wenn sie alleine waren. Ja. Eine von diesen Arten, die hat Probleme bekommen, wenn da auch noch eine andere Art war. Ja, also da hat der Konkurrenzkampf hat sie an der Anpassung gehindert. Mhm. War das erste Ergebnis. Das zweite Ergebnis des zweiten Experiments, da haben sie immer quasi zwei Arten gemeinsam wachsen lassen. Also zuerst waren die quasi jeweils getrennt. Ja, jetzt haben die zwei Arten gemeinsam wachsen lassen in immer höherer Salzkonzentration. Da hat die Konkurrenz die Anpassung nicht gestört. Das heißt, die haben sich beide angepasst, aber eine der Arten war danach nicht mehr wettbewerbsfähig, ja, weil wenn das dann nicht mehr versalzen war, das Medium, dann hat sie sich nicht mehr gegen die Konkurrenten durchsetzen können, ist dann schlechter gewachsen, als bevor sie sich angepasst hat. Ja. Also anscheinend zumindest bei in Algen in dem Fall. Ja.
In Alge
kannst du dich entweder anpassen oder gegen andere kämpfen, aber nicht beides gleichzeitig.
Ja. Ich habe kein Thema mehr, was ich erzählen könnte. Das heißt,
ich habe noch ich zwei
bin
Themen,
jetzt komplett ausgeliefert hier.
Ja, na, ich habe noch zwei Themen, die jetzt nicht so, die hast du vielleicht nicht. Also das eine ist noch ein Lesetipp, den ich ganz interessant fand, um die Leute wieder zu ärgern, die uns sagen, wir brauchen Atomkraftwerke, wir brauchen Kernkraft, um das Klima zu retten, ist ein schönes Interview und zwar mit Nikolaus Müllner, der ist von der Universität für Bodenkultur in Wien und ist der Vertreter Österreichs im Nuclear Safety Standard Committee der Internationalen Atomenergiebehörde. Und den haben sie einfach nur interviewt zum Thema, ja. Also ist erschienen anlässlich Fukushima, dem Ding. Und wo mir auch gleich sofort darauf hingewiesen wird, dass man erzählen muss, dass da ganz viele Menschen beim Tsunami gestorben sind und nicht beim Atomkraftwerk.
Ja, ist absolut wichtig, dass viel mehr Menschen bisher bei der Förderung und Verbrennung von Kohle gestorben sind als bei Atomunfällen. Als wäre das in irgendeiner Form nicht dumm, da die Opfer gegeneinander aufzurechnen.
Ja. Ja. Also das Interview ist sehr interessant. Also das geht zuerst um irgendwie aktuelle Forschung an AKWs und so weiter. Und dann geht es immer um das Klimaargument, wo er auch sagt, ja, dass das diese Debatte, was setzen Kernkraftwerke wirklich für CO2 frei, weil natürlich im Betrieb an sich jetzt eigentlich nicht, ja, aber natürlich musst du das Ding bauen, du musst das Uran abbauen und da ja. kannst du halt im Prinzip, sagt er, je nachdem, wie man es rechnet, kannst du halt von sehr, sehr wenig bis so viel wie normale Gaskraftwerke alles rauskriegen an CO2-Emissionen. Und er sagt auch am Schluss, das fand ich interessant, weil da war die Frage, auf den Mittelteil komme ich gleich noch, aber die Schlussfrage war, die Kernenergieforschung ist wieder vor fossile Bereich stark mit Lobbying konfrontiert. Wie findet man zuverlässige Studien zu CO2-Lebenszyklusanalysen von AKWs?
Ja.
Das ist eine interessante Frage. Du wirst ja wissen, du hast ja. ein Kernkraftwerk, wie viel CO2 kommt da im Laufe des Lebens raus?
Gar nicht.
Die Antwort lautet, ich lese sie mal komplett vor, ja. Viele Analysen kommen von Seiten der AKW-Betreiber. Es gibt viel graue Literatur, also Studien, die nicht auf den üblichen Publikationskanälen veröffentlicht wurden. Eine bekannte Metastudie, die diese Quellen unberücksichtigt liest und lediglich veröffentlichte, von Experten evaluierte Quellen nutzte, kam auf verhältnismäßig hohe CO2-Emissionen der Kernkraft. Dieser Ansatz wurde heftig kritisiert. Eigentlich müsste man auf Basis der globalen Produktionsbedingungen auf die CO2-Emissionen der konkreten Kraftwerke schließen und künftige Entwicklungen ableiten. Eine solche Studie gibt es aber meines Wissens nicht.
Ja.
Fand ich interessant, warum es die nicht gibt. Also ob da das Lobbying schuld ist.
Es gibt halt überhaupt kein Erkenntnisinteresse in der Ecke. Also es ist halt, wer will denn das wissen? Also alle die sagen, ich will kein Atomkraftwerk vor meiner, ich will kein KKW bei mir vor der Haustür haben, weil mir ist es zu gefährlich. Das Müllproblem ist ungelöst. Ich möchte gar nicht, dass mein Land in die Lage versetzt wird, Atomwaffen herzustellen. Und falls es explodiert, ist auch scheiße. Das sind schon drei Gründe, warum ich kein KKW hier vor der Tür stehen haben will. Warum brauche ich da noch eine Studie, die irgendwas mit CO2 oder sowas macht? Zumal ich mittlerweile hinreichend unabhängige Studien darüber habe, dass ich mit erneuerbaren Energien die Energiewende hinkriege und es die Probleme, die Lobby erzählt, überhaupt nicht gibt, Dunkelflaute und diesen ganzen Quatsch, den sie uns seit Jahren da reinhauen.
Genau.
Du das brauchst also diese Studie, die du gerade genannt hast, die brauchst du überhaupt nicht und darum gibt's die auch nicht. Ja? Und ja. alles, was da veröffentlicht wird an Studien, diese ganzen lobbygetriebenen Sachen, und dann gibt's ja auch so komische Lobbyvereine und so, die Kommentarspalte vollrotzen. Ich weiß jetzt schon wieder, dass ich hier sehr viele Kommentare nicht freischalten werde, die dir dann 100-mal erklären, wie toll Atomkraft und bla. Wozu? Dass die kämpfen gerade ein Rückzugsgefecht. Das ist genauso wie die Automobilindustrie oder wie die gesamte fossile Industrie gerade versucht zu retten, was zu retten ist noch.
Ja, also
statt,
das ist damit,
und entschuldige, ich fange
ja,
gerade das
bitte, Rant ja, mach
noch, statt mach sich noch. statt diese ganzen Kernkraftfreunde, statt die sich mal darum kümmern. Weißt du, weiß ich gar nicht, was sie wollen. Ich glaube, die wollen einfach nur Recht behalten, weil sie Normalitaristen sind und nicht damit klarkommen, dass die Welt sich ändert. Das ist so mein Verdacht dabei. Aber vielleicht sind da ja auch Leute dabei, die sagen, ja, faszinierende Technologie. Ja, Leute, dann bewegt euch nach Freital, dann die Bergakademie. Da werden nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesucht, die sich darum kümmern, die sich damit beschäftigen, wie man den Kram zurückbaut, los wird, entsorgt. Auch das ist ein interessantes Forschungsfeld der Kernkraft.
Ja, die Forschung muss auch bleiben, weil wie gesagt, es wird auch immer Forschungsreaktoren und so weiter, wird es ja immer geben. Um das geht's ja nicht. Aber der Mittelteil des Interviews, den ich jetzt ausgelassen habe, da geht's ja genau um dieses Ding, wo er sagt, ja, also ob jetzt hier CO2 vom Kernkraftwerk oder nicht, das ist ja eigentlich die falsche Frage, weil das ist das viel, viel wichtiger, warum uns die Kernkraft vom Klimakrise nicht retten wird, ist halt, dass das funktioniert nicht, ja, weil wo sollen die Dinger herkommen? Ja, also
da kommen dann jetzt die Nuklearfreunde und sagen, ja, da hätte man vor 20 Jahren natürlich schon anfangen müssen zu bauen. Ja, hätte.
Ja, aber dann ist es, selbst wenn, hilft das jetzt trotzdem nicht. Ja, also haben wir halt nicht, und selbst wenn es uns helfen würde, hilft es uns dann auch nicht. Aber man sagt hier, Tschechien rechnet bei der Planung eines neuen AKWs damit, dass es erst 25 Jahre später ans Netz geht. Ja, also das kommt nicht rechtzeitig. Und dann sagt auch hier, also auch das Uran 235, das man verwendet, das ist eine begrenzte Ressource. Ja, da reicht, wenn man konstant verbrauchen jetzt, reicht das noch so knapp 100 Jahre. Wenn wir den Einsatz verstärken, dann halt weniger lang. Ja, also auch das ist weder rechtzeitig noch nachhaltig. Und vor allem, er sagt auch, dass Momentan, die Frage war im Interview, wie viel CO2-Emissionen spart man mit dem aktuellen Kernkraftniveau? Ja? Mhm. Und er sagt hier, wenn man auf sie verzichten würde, sonst aber nichts am Energiesystem ändern würde, müsste man etwa 3-5% an CO2-Emissionen anderweitig einsparen. Und das,
ja gut, da,
das wäre machbar, sagt er danach, sicher. Weil das ist auch machbar, ja? Also man kann auch ohne Kernkraft CO2-neutral werden, das ist kein Problem. Ja. Man muss es halt da machen. Ja, Lesetipp. Und ich lasse jetzt die, bevor wir dann noch, wenn wir schon wegen dem böse Kommentare kriegen, lasse ich die
Studie. Nein, mach ruhig weiter. Böse Kommentare sieht man ja nicht. Also jeder, der nichts Sinnvolles beizutragen hat oder uns huldigt oder einen guten Witz erzählt, wird hier sowieso nicht freigeschaltet. Ja.
Nee, ach, das war nur das war noch eine Studie. Da ging es um die Klimakosten von Lebensmitteln.
Ja.
Und das wird dann diejenigen aufregen, die was dagegen haben, dass man weniger Fleisch essen soll. Weil, ich meine, es ist wieder der altbekannte Weisheit, ja, die halt da nochmal anders so und aktueller erhoben wurde, also die 68 Mal so viel CO2 wie pflanzliche Lebensmittel
68.
sind die tierische Produkte.
Und was heißt das für die gleiche Energiemenge, also gleiche Kalorienmenge?
Also ich weiß, also Kilogramm im Kilogramm, Wesentlichen, glaube ich.
Ein Kilo Fleisch macht, dafür brauche ich 68 Kilo.
Ich meine, das ist jetzt eigentlich nichts mehr, was man erwähnen muss, weil es ist ja klar, dass die Fleischproduktion wesentlich mehr Klimawirkung, negative Klimawirkung hat als die Pflanzenproduktion.
Aber die Zahl. Ja, also,
pass auf.
Die Klimawirkung von Fleisch ist 68 Mal höher als von einem Kilo
ich Pflanze. Ich zitiere aus dem Bericht, ja, tierische Produkte verursachen nach den Berechnungen von Pieper, das war der Typ aus München, Münchner Wissenschaft. Also tierische Produkte verursachen nach der Berechnung von Pieper pro Kilogramm 2,41 Euro an Schadkosten und damit zehnmal mehr als, also da die haben irgendwas die CO2 in Kosten umgerechnet, ja. Also ja, zehnmal mehr als Milchprodukte und 68 mal mehr als pflanzliche Produkte. Das heißt, du müsstest halt, um das auszugleichen, musst du pro Kilogramm tierisches Produkt 2,40 Euro draufhauen. Und das, ja, wenn man das machen würde, dann...
Das ist den Leuten schon zu viel Geld, wenn sie es zahlen müssten.
Ja, das wäre halt dann kann der Markt mal wieder was regeln. Der will ja immer regeln.
Ja, aber nur mit Selbstverpflichtung, nicht mit irgendwas anderem. Also der Markt regelt da halt gar nicht, weil, hatte Aldi oder Lidl hatte doch versucht, ein bisschen mehr Geld fürs Fleisch zu verlangen. Damit, weiß ich gar nicht, um dann auch den Produzenten, Fleischproduzent ist auch immer so herrlich, also den Bauern, damit bei den Bauern mehr Kohle ankommt, weil die verdienen ja praktisch nichts an so einem Kilo Schweinefleisch. Und ich meine, es wäre Lidl gewesen, die haben dann diesen Versuch wieder eingestellt, weil die Leute nicht bereit waren, das zu bezahlen. Wo ich dann auch gedacht habe, natürlich waren die nicht bereit, das zu bezahlen, weil ihr daneben das billigere Zeug noch liegen hattet. Es geht doch niemand in so einem Laden einkaufen, weil er hochwertige Produkte haben will, sondern in so einen Laden gehst du, damit das billigst möglich ist.
Ja, also ich verlinke den Artikel. Also man sollte da immer drauf hin, weil das Besondere ist ja, also das Besondere war, das ist ja wirklich, was das heißt ja immer, man als einzelne Person kann man ja nichts machen in Sachen Klimaschutz, was auch Quatsch ist, weil wir haben als Einzelpersonen haben wir uns da reingeritten in den Scheiß, also können wir auch als Einzelperson wieder raus. Wir müssen halt alle einzeln gemeinsam was machen. Ja,
ja, also, aber das ist es halt. Also alle einzeln gemeinsam was machen, dafür gibt es schon ein Wort. Dieses Wort heißt Politik.
Ja, aber
so, ne? Das heißt, du alleine wirst überhaupt keinen Effekt haben.
Nee, natürlich. Aber wie gesagt, aber trotzdem, das meine ich ja, wenn wir Menschen, es machen ja nicht nur die PolitikerInnen Politik, sondern wir alle machen Politik, ja. Und wenn wir alle jetzt nicht mehr, wenn wir alle jetzt irgendwie 70% weniger Fleisch kaufen, dann.
Ja, nee, passiert aber nicht. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und genau darum ist das. Genau darum ist das eigentlich auch unredlich. Wir haben es geschafft, oder die haben es geschafft, jegliches Problem so weit runter zu skalieren, dass der Einzelne für dessen Lösung verantwortlich gemacht werden soll. Und jetzt beim Klimawandel, da sehen wir ganz, ganz gut, dass das überhaupt nicht funktioniert, sondern wir haben Politik erfunden, damit wir Probleme, die jeder Einzelne hat, als Kollektiv gelöst kriegen. Das heißt, was wir politisch zu tun haben, das ist von der Politik zu erwarten, beziehungsweise unsere PolitikerInnen zu beauftragen, dieses Problem sinnvoll zu lösen. Daran scheitern wir. Auch so ein Satz, den Claudia Kempfert, die ich eben schon mal erwähnt habe, immer sagt, Klimaschutz gibt's nicht im Supermarkt. Du als Einzelner bist nicht verpflichtet und darfst dich auch nicht verpflichtet fühlen, im Supermarkt über deine Konsumentscheidungen irgendwie politisch in die Gesellschaft zu wirken. Dafür haben wir Politik. So, und in dem Moment, wo immer wieder gesagt wird, ja, dann kauf doch nicht das, dann kauf doch jenes, fahr doch nicht Auto, flieg doch nicht. Das ist für dich persönlich, damit du ein gutes Gefühl hast, vielleicht eine geile Sache. Aber es kann nicht dazu führen, und tut's ja auch nicht, es kann nicht dazu führen und es darf auch nicht dazu führen, dass Politik im Sinne von PolitikerInnen, dass Politik sich aus der Regelung dieser Sache zurückzieht. Sonst hast du solche Zustände, wie wir gerade in der Pandemiebekämpfung sehen, wo die ganze Zeit gesagt wird, ja, hier Selbstverpflichtung der Industrie, Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und so weiter. Und es funktioniert nicht.
Bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich bin schon der Meinung, mir ist natürlich auch klar, dass jetzt hier, dass es ein bisschen eine naive Ansicht ist, dass wir jetzt uns alle zusammenreißen und dann alle nur noch irgendwie mit dem Fahrrad rumfahren und dann ist alles wieder gut. Also dass das so nicht funktioniert, dass da irgendwie von oben und politisch, international auch was passieren muss, ist mir alles klar natürlich. Aber ich bin jetzt schon, doch der Meinung, dass das, was jeder von uns tut, Folgen hat, ja, und nicht nur mit dem, was ich jetzt im Supermarkt einkaufe oder nicht, sondern auch was ich sage, was ich tue, wen ich wähle, welche Entscheidungen ich treffe, was ich kommuniziere, mit wem ich kommuniziere. Ich meine, es ist sehr viel passiert in Sachen Klima, weil sehr viele junge Menschen sehr lange auf der Straße rumgelaufen sind und gesagt haben, was sie wollen und sich verhalten haben, wie sie dachten, dass man sich verhalten muss. Das waren Entscheidungen von einzelnen Menschen, die sie gemeinsam getroffen haben und das hat was bewirkt. Und ich glaube schon, dass wir als Einzelmenschen auch was bewirken können. Da bin ich der Meinung.
Aber die Klimademonstrationen, die wir gesehen haben von Fridays for Future, das war ja eben nicht, was ein Einzelner gemacht hat, sondern das hat ein Kollektiv gemacht.
Dann haben wir da einfach einen Definitionsunterschied, weil ich sage, ich muss mich als einzelner Mensch entscheiden, gehe ich da hin oder gehe ich nicht hin.
Ja.
Und ich kann mich entscheiden. Und wenn ich mich entscheide, ja, ich bleibe zu Hause, dann bin ich nicht da. Und wenn sich aber sehr viele entscheiden, hinzugehen, dann haben sich sehr viele einzeln gemeinsam entschieden, im Kollektiv was zu machen. Das war das, was ich gemeint aber habe.
Irgendjemand hat den Termin festgelegt. Und das ist der Job von PolitikerInnen.
Ja, aber wenn die Politiker den Job nicht machen, dann muss das wer andere machen. Da kann ich als Einzelner sagen, ich mache das jetzt.
Ja klar, nein, dann bist du, in dem Moment bist du ja Politiker.
Ja, das habe ich gemeint vorhin, ja, dass jeder von uns auch politisch quasi tätig ist, auch wenn wir nicht offiziell Politikerinnen sind, ja. Und genauso.
Nein, der Unterschied ist, so jemand wie Luisa Neubauer, ne, als Gesicht dieser Klimabewegung, so jemand wie Luisa Neubauer sagt so, der nächste Klimaschreck, die nächste Großdemonstration ist am 7. Mai. Kommt alle. So, das ist schon ein politischer Akt, dass sie das sagt. Sie fordert auf, dass alle kommen. Was du und ich aber machen ist, wir sagen ja nicht, los jetzt, ab sofort wird kein Fleisch mehr im Supermarkt gekauft. Sondern was wir sagen ist, ich kaufe kein Fleisch mehr im Supermarkt, weil ich auch meinen Beitrag dazu leisten will. Dieser Beitrag ist aber so gering, dass er keinen Unterschied macht.
Ja,
das muss als Kollektiv passieren und zwar gleichzeitig. Und das ist Politik.
Ja, aber wenn ich jetzt sage, hier, ich kaufe kein Fleisch im Supermarkt und ich hätte gern, wenn ihr das auch nicht tut, ja, und dann machen das irgendwie in meinem Umfeld irgendwie 10 Leute und dann machen die das auch alle. Ich weiß, das ist alles naiv, ja, aber
ich fliege ja auch nicht mehr, weil meine Frau nicht mehr fliegt.
Ja, aber das meine ich ja genau. Aber ich wehre mich gegen die Behauptung, dass meine Handlungen keine Konsequenzen haben können.
Okay, da bin ich bei dir. Natürlich haben die Konsequenzen, aber halt nicht solche Konsequenzen, dass die Gesellschaft davon hinreichend beeinflusst wird.
Da müssen wir jetzt mal red mal in deiner Geschichtsunterricht darüber. Also
ja, warum fahren die Leute wie bescheuert mit SUVs durch Innenstädte? Das ist doch der beste Beleg dafür, dass es nicht funktioniert. Keine andere Fahrzeugklasse hat größere Zuwachsraten als diese SUVs. Und das ist tatsächlich auch das überflüssigste Fahrzeug, was man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ja, aber anders ist, fahren auch wieder sehr viel mehr Leute Fahrrad. Also
Die vom Auto um oder kommen die
Das weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine kritische Masse und dann passiert was. Aber wie gesagt, könnt ihr das mal in den Kommentaren diskutieren. Ja,
vielleicht reden wir dann auch nochmal, wenn ich nicht mehr ganz so misanthropisch bin, wie ich in den letzten Monaten
ja
bin.
Du hast ja noch andere Unterrichtsstunden. Du hast ja sowohl Politikwissenschaft, du hast Geschichtswissenschaft. Stimmt, also mach mal eine Ringvorlesung mal bitte.
Sehr schön. Haben wir es doch geschafft, die Sendung mit dem Lacher zu beenden.
Ja,
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.